Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Vor gut einem Jahr wurden die letzten Corona-Maßnahmen eingestellt. Und seitdem trifft man in der Öffentlichkeit nur noch sehr wenige, die Maske tragen. Ich habe gerade eben in der S-Bahn einen gesehen. Und das ist wahrscheinlich jemand, der sich erkältet hat oder morgen in Urlaub fährt und sich auf gar keinen Fall irgendwas einfangen will. Was ist sonst eigentlich noch geblieben oder was ist vielleicht auch verschwunden, Gott sei Dank, aus den Corona-Jahren? Wir wollen zurückblicken heute in den nächsten 2 Stunden. Und wir wollen auch fragen, welche Lehren ziehen wir eigentlich aus der Pandemie? Müssen wir uns vielleicht sogar vorbereiten auf die nächste? Wie ist Ihre Meinung? 0800 2254 2254, unsere kostenfreie Telefonnummer kennen Sie ja schon. Oder die E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Gibt da sowas wie verkrachte Freundschaften während der Corona-Zeit? Ist das ein Überbleibsel aus den Jahren oder haben Sie vielleicht nach Monaten des Schweigens auch wieder miteinander gesprochen, sich wieder angenähert? Von was können Sie da erzählen? Wünschen Sie sich politische und gesellschaftliche Aufarbeitung der Pandemie oder ist Ihnen das eigentlich ganz lieb, wenn hier so eine Art Schwamm drüber sein würde, also nicht mehr drüber reden? 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer und meine Gesprächspartner sind Endre Uhlmann, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP, und der Medizinhistoriker Malte Thiessen. Schönen guten Morgen an die Herren.
Wunderschönen guten Morgen, Frau Heise.
Guten Morgen, Frau Heise.
Wann, Herr Uhlmann, haben Sie das letzte Mal Maske getragen?
Oh, ich würde jetzt vom Gefühl her sagen, verdammt lang her. Das ist sicherlich, kann ich gar nicht sagen. Ich muss jetzt tatsächlich nachdenken, wenn es das letzte Mal war. Nee, ich kann es gar nicht sagen. Also mindestens ein Jahr her, würde ich sagen, vielleicht sogar anderthalb Jahre her. Man verdrängt auch ganz gerne diese Zeit.
Ja, man verdrängt eine ganze Menge und auch ganz gerne. Herr Thiessen, wissen Sie noch?
Ich bin da genauso blank wie Herr Uhlmann, muss ich auch sagen. Es ist wirklich sehr, sehr lange her. Ich glaube, irgendwann auf dem Weg zu meinen Eltern, weil ich dachte, ja, wer weiß, ich will da nichts in der Bahn mit einschleppen. Ja.
Also das heißt, Herr Thiessen, Corona ist ganz schön weit entfernt von Ihnen.
Ja, also selbst für mich, ich habe ja mich von Anfang an mit der Corona-Pandemie wissenschaftlich beschäftigt, versucht eine Geschichte zu schreiben und zu gucken, was passiert eigentlich mit uns. Und selbst für mich ist sie tatsächlich doch schon relativ weit weg.
Herr Uhlmann, als gesundheitspolitischer Sprecher, ist eigentlich die Corona-Pandemie weit weg von Ihnen?
Emotional bei mir selber ja, aber politisch sicherlich nicht. Das ist ja auch ein Teil der heutigen Sendung. Welche Lehren ziehen wir aus dieser Pandemiekrise, die wir als Gesellschaft erlitten haben? Und es ist ja auch keine Überraschung. Ich setze mich ja sehr stark ein für eine Enquete-Kommission, damit wir die Situation der letzten Jahre aufarbeiten und besser in die Zukunft gehen können.
Also genau machen wir diesen Spagat eigentlich zwischen dem, was wir vielleicht gefühlsmäßig verdrängen wollen und dem, was wir ja Wissen, aber vernunftsmäßig Wissen aufarbeiten zu müssen. Also das heute unsere Sendung 0800 2254 2254. Lassen Sie uns also über die Folgen der Corona-Pandemie auf der persönlichen und auf der gesellschaftlichen Ebene sprechen und darüber, ob und wie wir aufarbeiten wollen, was geschehen ist. Was können wir lernen? Gespräch@deutschlandfunkkultur.de, das ist unsere E-Mail. Corona-Pandemie, wie lang scheint das eigentlich her zu sein? Vor 1,5 Jahren wussten wir alle noch, was anzufangen mit dem Begriff Inzidenz, unterstelle ich jetzt mal. Bevor man irgendwann irgendwo hingereist ist, hat man erstmal geguckt, wie ist denn das Corona-Geschehen an dem Ort? Ja, ist das jetzt eigentlich vorbei und vergessen oder hängt Ihnen das noch nach? Genauso mit dem Corona-Gruß ohne Handschlag. Also in meinem Bekanntenkreis gibt es genau eine Person, die tatsächlich beim berührungslosen Verbeugen geblieben ist. Und so mancher hat ja gefürchtet, diese Distanz, die wir da aufgebaut haben, die verlieren wir auch nie wieder. Wie geht Ihnen das eigentlich heute mit dieser Distanz beispielsweise? Was haben Sie aus der Corona-Pandemie beibehalten? Vielleicht auch im Positiven wie im Negativen. Wie hat sich Ihr Verhalten nachhaltig verändert oder hat es das eben auch gar nicht? Uns interessiert die Aufarbeitung der Pandemie hier im Deutschlandfunk Kultur. Und zwar mit Professor Dr. Malte Thiessen. Er ist Medizinhistoriker und Leiter des LWL-Instituts für Westfälische Regionalgeschichte in Münster. Herr Thiessen, was interessiert denn eigentlich einen Historiker an einem Geschehen, das jetzt vor 4 Jahren gerade begonnen hat und die Folgen sind ja tatsächlich noch nicht wirklich zu Ende? Aber Sie als Historiker können da was mit anfangen?
Ja, in der Tat. Eigentlich ist das ja als Historiker Selbstmord, ein Geschehen aufarbeiten zu wollen oder sich ansehen zu wollen, was noch läuft und was ja noch nicht mal ein Ende hat, eine Geschichte ohne Ende. Das ist schon schwierig. Und trotzdem haben ganz viele Historikerinnen und Historiker sich dieser Aufgabe angenommen. Und zwar, weil Historiker natürlich immer gern Krisen und Gesellschaften in den Blick nehmen und gucken, wie verändert sich Gesellschaften oder wie verändern sie sich auch nicht. Und da ist Corona natürlich ein, naja, also sozusagen wie unter Laborbedingungen in Echtzeit eine Möglichkeit, sowas zu studieren.
Sie haben ja schon 21 mit dem Buch angefangen, auf Abstand, eine Gesellschaftsgeschichte der Corona-Pandemie. Da geht es auch beispielsweise um historische Krankheiten und Pandemien, also historisch, sage ich mal, vergangene. Lässt sich Corona denn mit Pest oder mit AIDS vergleichen?
Auf den ersten Blick ist Corona eine ganz altvertraute Bekannte. Die Verbreitungswege, die globalen, auch der Verkehr, der Warenhandel, alles das, das kennen wir auch aus dem 19. Jahrhundert schon. Aber was, glaube ich, entscheidend ist, und darüber werden wir wahrscheinlich heute auch diskutieren, dass die Wahrnehmung der Pandemie eine ganz andere war. Corona war für uns wirklich ein Schock. Zum einen, weil im 21. Jahrhundert Pandemien weit weg schienen. Unsere Selbstgewissheit war sozusagen vorbei. Und was ich ganz positiv fand, die Sensibilität für Risikogruppen war extrem hoch in der Corona-Zeit. Und das ist etwas Neues. Wir haben früher tatsächlich noch in den 50er, 60er Jahren, da sind die Alten und Vorerkrankten, das sind Kollateralschäden quasi, die dann in so einer Pandemie eben besonders bedroht sind. Und das war bei Corona anders.
Man war früher auch an Sterben mehr gewöhnt, oder? Also als früher Seuchen ausbrachen, beispielsweise eben nach dem Ersten Weltkrieg, war man sowieso so an Sterben gewöhnt, oder? Ist das auch ein Grund?
Ja, sehr gutes Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg, die spanische Grippe, der große Killer, muss man sagen, so um die 50 Millionen Tote weltweit und hat letztlich keine sehr große Aufmerksamkeit erregt in der Zeit 1918, 19. Und zwar genau, weil man eben Krankheiten kannte, Infektionskrankheiten sowieso, aber auch andere Krankheiten. Und wir haben Pandemien eben im 20. und im 21. Jahrhundert vor allem verlernt. Und das ist ja auch gut so, wir können über froh drüber sein, aber genau das sorgte dann bei der Corona-Pandemie für diese großen Ängste, für große Aufmerksamkeit, die dann da war. Und auch das ist sozusagen ja letztlich nichts, was wir jetzt vergleichen können nach dem Motto, früher haben die sich nicht so angestellt, sondern wir sind alle Kinder unserer Zeit. Und deshalb sind sozusagen die Ängste und die Befürchtungen, die wir hatten, natürlich müssen wir ernst nehmen. Und das erklärt auch das gesellschaftliche Verhalten.
Eins fand ich ganz interessant bei Ihnen. Sie schreiben da sowas wie, Seuchen sind immer die anderen. Erläutern Sie uns das mal, was meinen Sie damit?
Das war in der Tat eine, also für mich eine erschreckende Feststellung, dass doch, sag ich, einiges in historischer Perspektive zu wiederholen scheint. Seuchen sind die sozialsten aller Krankheiten. Das heißt, sie bedrohen potenziell jede und jeden. Und das sorgt dafür, dass wir ganz schnell, wenn neue, unbekannte Bedrohungen kommen, versuchen uns die Bedrohungen zu verorten, sie an irgendwas festzumachen. Und das sorgt für Stigmatisierung, für Ausgrenzung. Wir haben das in der Frühphase der Corona-Pandemie vielleicht noch im Blick. Chinesisch aussehende Menschen oder die Skifahrer aus Ischgl oder die italienisch aussehenden Menschen, die im März 2020, Bergamo, Stichwort, sozusagen als Bedrohung gesehen wurden. Und da gab es Anfeindungen in Bussen, auf der Straße. Und alles das ist tatsächlich so ein Beleg dafür, wie extreme soziale Spannungen aufbrechen im Pandemiefall. Das war früher auch schon so. Und da war ich tatsächlich erschrocken, wie mittelalterlich wir tatsächlich im 21. Jahrhundert zum Teil noch reagieren.
Unser zweiter Gast ist Professor Dr. Andrew Uhlmann. Er ist Mediziner, genauer Infektiologe und gesundheitspolitischer Sprecher der FDP. Herr Uhlmann, wenn Sie hören, was Herr Thiessen da eben gerade gesagt hat, gehört das für Sie mit zur Aufarbeitung?
Alles gehört mit zur Aufbereitung und ich fand es auch ganz faszinierend, wie Herr Thiessen das auch zu Recht gesagt hat, die Parallelität mit der Geschichte. Und die Gesellschaft hat sich ja auch insoweit geändert, dass wir auch eine gesündere Gesellschaft sind und die Erwartungshaltung an die eigene Gesundheit, an die gesellschaftliche Gesundheit ist ja sehr hoch. Bei aller Kritik, die wir auch austragen im Gesundheitswesen, haben wir eine sehr gesunde Bevölkerung. Wir haben auch Maßnahmen wie Immunisierungen, die es ja in den Vergangenheiten ja nicht in dieser Form gab. Wir haben Antiinfektiva, also über Penicillin hinaus haben wir sehr viele Medikamente und in der Vergangenheit wurde ja tatsächlich Infektionskrankheiten, wie Sie auch gesagt haben, Kollateralschäden bei älteren Menschen einfach akzeptiert, weil es schicksalshaft betrachtet wurde. Und diese Schicksalshaftigkeit ist, und auch finde ich auch zu Recht, wird nicht mehr als solches akzeptiert. Und hier sagt man, ja, wir haben doch jetzt Wissenschaft und die Wissenschaft muss uns ja helfen, hier besser durch eine Pandemiesituation durchkommen, die uns Menschen in der Menschheitsgeschichte immer wieder geärgert haben im Sinne von Pandemien und auch Todesfälle. Also die Pest gehört ja auch natürlich dazu. Und wir haben auch nach wie vor auch Pandemien weiterhin laufen. Wir haben Infektionskrankheiten, die Gott sei Dank zum Teil chronifiziert sind, aber immer noch übertragen werden. Da gehört HIV dazu, da gehört Tuberkulose dazu. Auch multiresistente Erreger gehören dazu. Das sind also sehr viele Facetten einer Infektion oder Infektionskrankheiten, die wir auch managen müssen.
Ja, Sie sagen ja auch Aufarbeitung, um vorbereitet zu sein. Vorbereitet auf etwas Ähnliches vielleicht oder auf was, ohne Angst und Panik schüren zu wollen. Auf was befürchten Sie denn, Herr Ullmann?
Also wir sind immer auf eine letzte Pandemie vorbereitet.
Was heißt auf eine letzte?
Letzte, ja, die vergangene. Also ich bin völlig überzeugt, dass wir, wenn sich jetzt Corona in einer anderen Art und Weise sich wiederholen würde, würden wir sicherlich auch anders damit umgehen. Und ich behaupte auch mal, dass die Sterberate auch deutlich weniger wäre. Wir sind aber insgesamt mit unseren Abläufen nicht im Klaren, wie wir mit verschiedenen Infektionskrankheiten umgehen müssen. Die Übertragungswege von Infektionskrankheiten, die nicht nur die Pathogenese, sondern auch die Betroffenheit von Risikogruppen, die von Säuglingen bis zum Greis unterschiedlich sein kann oder Komorbiditäten. All diese Faktoren kennen wir für zukünftige Pandemien natürlich noch nicht. Mhm. Aber wir müssen Wege finden, wie wir sinnvolle Maßnahmen auch umsetzen, ohne das in einer freiheitlichen, liberalen Gesellschaft. Das darf man nicht dabei vergessen. Das kommt ja noch da hinzu.
Das ist interessant, was Sie sagen, weil ich habe nämlich auch immer gerade gedacht, die nächste Pandemie wird ja wahrscheinlich ganz anders sein. Also was bringt da eine Rückschau?
Das ist ja genau der Punkt. Die Rückschau, wir lernen daraus, wie Maßnahmen, so Maßnahmenempfehlungen oder wie Maßnahmendurchführung entstanden sind. Ich sage jetzt mal Regierungskommissionen, Verordnungen zum Teil am Parlament vorbei. Für die föderalistischen Strukturen in unserem Lande war das immer so sinnig, wie es stattgefunden hat. Diese Abläufe müssen genau angeschaut werden und aufgearbeitet werden, damit wir daraus lernen für zukünftige Pandemien. Und ich glaube auch, und das sage ich nicht nur als Arzt, sondern auch als Politiker, sind wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier auch verpflichtet, diese Situation, diese Krise aufzuarbeiten. Und die Chance hätten wir auch gehabt, wäre nicht dieser Krieg zwischen Ukraine und Russland uns, das hat uns ja natürlich abgelenkt, weil wir noch eine andere Krise dann hatten. Wir sind in einer Situation der Polykrisen ja im Augenblick mit verschiedenen Facetten.
Jetzt gäbe es ja verschiedene Formate der politischen Aufarbeitung oder sagen wir mal, das ist eigentlich ja gar keine politische Aufarbeitung, sondern auch eine gesellschaftliche Aufarbeitung. Es gibt die Formen des Untersuchungsausschusses, es gibt die Formen der Enquete-Kommission, es gab ja bereits einen Sachverständigenausschuss, es gab auch Studien bereits, es gab eine Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Herr Thiessen, ist es nicht eigentlich vielleicht besser, diese ganzen Ergebnisse auszuwerten, als jahrelang jetzt eine Enquete-Kommission zu installieren?
Also ich meine, Historiker denken ja immer in sehr langen Zeiträumen. Also mir kommt eine Enquete-Kommission sehr gut, sehr entgegen, weil ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, nicht vorschnelle, scheinbar klare Antworten zu bekommen, sondern dass wir uns intensiv auseinandersetzen. Ich glaube, da hat Herr Ullmann sehr recht. Es geht ja einen Blick auf die Gesellschaft als Ganzes und das bedeutet auf ganz unterschiedliche Felder. Die Krise ist ja nicht überall gleich gewesen. Die Krise gibt es so auch gar nicht, die Corona-Krise. Krise meine ich jetzt auch nur, sondern sie ist auf unterschiedlichen Ebenen und Feldern der Gesellschaft eben mit ganz unterschiedlichen Folgen und Voraussetzungen auch. Und dafür brauchen wir tatsächlich Zeit für eine Aufarbeitung, damit wir wirklich lernen für zukünftige Pandemien. Hm. Und was man eben auch sagen muss, Sie haben es eben schon erwähnt, Frau Heise, wir haben für diese Aufarbeitung eine hervorragende Grundlage. Es gab noch nie nach einer Pandemie, ich würde fast sagen, noch nie nach einer Krise, so eine breite Grundlage für eine gute Aufarbeitung. Wir haben dank der Digitalisierung unheimlich viel an Alltagskommunikation aus der Gesellschaft. Wir haben Initiativen dokumentiert, wie sich gesellschaftliche Gruppen verhalten haben. Wir haben natürlich ganz früh schon weil Parlamentsprotokolle des Bundestags beispielsweise sofort ediert werden, Wir haben den politischen Betrieb, die Ausschüsse, wir haben die RKI-Paper, übrigens eine sehr tolle Grundlage. Ich fand diese Schwärzung überhaupt kein Problem, können wir vielleicht noch drauf kommen. Mhm. Also lange Rede, kurz, wir haben eine perfekte Grundlage, um wirklich alle Felder und Bereiche der Gesellschaft genau in den Blick zu nehmen. Und das müssen wir auch, weil es geht eben darum, dass wir, wenn wir vorbereitet sein wollen, sowohl Infrastrukturen im Gesundheitswesen, auch in der Kommunikation anzusehen, aber eben auch die gesellschaftliche Dimension abzudecken. Was ist da passiert und was können wir daraus tatsächlich für die Zukunft lernen?
Und Herr Ullmann, da ist die Enquete-Kommission für Sie das beste Mittel?
Das ist richtig. Ein Untersuchungsausschuss guckt nur nach hinten in die Geschichte zurück. Was ist falsch gelaufen? Wer war fast verbrecherisch unterwegs? Deswegen halte ich das, was immer heißt, zur Verantwortung ziehen. Jeder ist Verantwortung, immer auch verantwortlich. Die Enquete-Kommission arbeitet die Maßnahmen, die Entscheidungswege auf, auch wie auch Wissenschaft auch funktioniert hat. Daraus sollen wir als Gesellschaft lernen und die Enquete-Kommission hat die Aufgabe, am Ende einen Empfehlungskatalog an den Bundestag weiterzureichen, damit hier auch gesetzgeberisch wir auch stärker in eine potenzielle nächste Pandemie hineingehen. Und das ist ja der Grund. Und hier zitiere ich auch ganz gerne Annalena Büchs von der vom Deutschen Ethikrat, die gesagt hat, wir müssen ja aufarbeiten, lernen und heilen. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, weil wir haben eine gespaltene Gesellschaft, nehme ich zumindest so wahr, zumindest auf Social Media, das ist ja sehr extrem und wir müssen auch wieder zusammenkommen. Informationen sind ja in dieser Pandemie geflossen wie sonst was. Wir hatten jetzt, ist ein bisschen ironisch auch gemeint, statt 40 Millionen Bundestrainer hatten wir 40 Millionen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die jedes Papier auch zitiert haben. Und die Illusion, dass Wissenschaft eine einhellige oder eine Meinung haben, gibt es nicht. Die Wissenschaft setzt sich immer mit verschiedenen Meinungen durch und es ist auch kein demokratischer Prozess, sondern eine wissenschaftliche Dispute, was man regelmäßig hat und dann zu überlegen, wie man da einen gemeinsamen Konsens auch hinbekommt. Ja. Das ist bei den Leitlinien der Medizin eine immer hehre Herausforderung.
Eine Herausforderung, überhaupt eine Herausforderung. Die Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Andrew Uhlmann und Malte Thiesen haben wir dazu gehört. Und jetzt unter der 0800 2254 2254 ist Tobias Schütz bei uns in der Runde. Herr Schütz, schon guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie melden sich gleich. Also Corona geht Ihnen nicht so auf die Nerven, dass Sie sagen, Schwamm drüber, ich will nichts mehr davon hören?
Nein, ich bin auf jeden Fall für eine Aufarbeitung, auch eine unabhängige, also nicht eine Enquete-Kommission, die von der Politik geleitet wird, sondern also aus meiner Sicht ist es ein Fall für die Staatsanwaltschaft.
Für die Staatsanwaltschaft? Was stellen Sie sich da vor? Wer soll denn da angeklagt werden?
Da ist echt viel schiefgelaufen und teilweise sind da auch Korruptionsskandale gelaufen. Also ich nenne nur mal den Massenskandal mit Jens Spahn. Warum ist das alles konsequenzlos weitergelaufen? Und ich denke mal, das ist doch das, was einen großen Teil der Bevölkerung aufregt. Auch wenn man jetzt, wie diese Debatte in den Medien geführt wird, ich hatte letztens Lanz geguckt und da waren Karin Göring-Eckardt, der Chefredakteur vom NTV, wer war noch? Henrik Streeck, war für mich immer eine Leuchte in dem Ganzen. Also weil der immer noch so ein, ja, unabhängig darüber berichtet hat, aus meiner Sichtweise. Weil da wurden Sachen echt hochgespielt.
Okay, also das ist interessant. Sie wünschen sich auf der einen Seite Unabhängigkeit und auf der anderen Seite den Staatsanwalt. Herr Uhlmann, vielleicht als Politiker da mal drauf antworten.
Ja, wir leben Gott sei Dank in einem Staat der Gewaltenteilung und da bin ich hundertprozentig dabei. Diejenigen, die in ihre eigene Tasche gewirtschaftet haben, ich sage jetzt mal bei den Testzentren, bei Impfungen und auch bei Maskendeals, diese müssen natürlich auch rechtlich verfolgt werden. Und die werden auch rechtlich verfolgt. Da gibt es ja auch tausende von Gerichtsverfahren, die ja schon in der Republik gelaufen sind. Also da ist es relativ klar, wer ein Verbrechen begangen hat oder Verdacht eines Verbrechens begangen hat, muss zur Verantwortung gezogen werden. Ich sehe das tatsächlich jetzt nicht unmittelbar bei Jens Spahn nicht der Fall. Das muss ich an dieser Stelle explizit auch betonen. Aber das ist rückwärtsgewandt. Ich will nach vorne gucken. Ich möchte eine potenzielle potenzielle nächste Pandemie nicht noch einmal so erleben wie in der Vergangenheit. Und ich glaube, ich traue auch der menschlichen Intelligenz so viel zu, dass wir auch besser werden können mit der Zeit. Und wir haben es in der Wissenschaft ja bewiesen, dass mit Impfstoffen wir vieles verbessern konnten. Bei vielen Infektionskrankheiten ist es natürlich nie hundertprozentig. Aber dass hier wir uns weiterentwickeln und auch nach vorne schauen müssen, halte ich für extrem wichtig.
Aber Herr Schütz hat ja eins angeführt, nämlich er sagte, also das hat extrem viele Menschen wirklich aufgeregt und regt sie noch heute auf. Beispielsweise diese Korruptionsfälle. Also das eine muss ja das andere nicht ausschließen, oder?
Absolut, das sage ich ja. Mhm. Das ist ja explizit, was ich ja sage. Wir leben in einem Staat der Gewaltenteilung. Das heißt, jeder, der verdächtigt wird, ein Verbrechen begangen zu haben, kann angeklagt werden. Es bleibt natürlich in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Aber dafür haben wir die Gerichte. Und die Gerichte sollen da arbeiten. Aber das ist nicht für die Zukunft sinnvoll. Als einzige Maßnahme, sondern die Enquete-Kommission halte ich für deswegen sehr elegant, weil es nach vorne gerichtet ist.
Herr Schütz, wie denken Sie, was machen Sie mit der Antwort?
Also ich bin nicht richtig zufrieden damit, weil ich sehe auch, dass ein großer Teil der Bevölkerung das Glauben oder das Vertrauen in die Politik verloren hat. Und also auch durch solche Korruptionsfälle und auch wie jetzt mit der Aufarbeitung umgegangen wird. Also von der Politik kommt immer wieder, Herr Habeck sagt es zum Beispiel, es soll kein Blame Game werden. Also wenn ich eine schwere Straftat begehe, Korruption in der Politik gibt 3 Jahre Gefängnis und ich mich dann im Verhör oder Polizeiverhör setze und sage, ich möchte aber nicht verurteilt werden. Also,
aber Herr Schütz, ganz kurz, also Sie haben doch auch wahrgenommen, dass durchaus in Korruptionsfällen ermittelt wird. Die Maskenaffären werden doch aufgearbeitet.
Leider konsequenzlos. Also es bleibt, also die gleichen Politiker sitzen noch immer in ihren Sitzen, ja. Und das ist.
Die der Korruption angeklagt wurden, sitzen nicht mehr in ihren Sitzen. Eben.
Wirklich?
Herr Ullmann? Also, helfen Sie mir?
Ja, also von der Union sind einige Abgeordnete, die Namen möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht nennen, die sind nicht mehr im Bundestag. Dessen müssen wir uns gewahr sein. Aber in einem Punkt möchte ich Herrn Schütz recht geben. Das Vertrauen in die Politik hat nachgelassen. Da gibt es immer wieder Statistiken diesbezüglich. Und deshalb halte ich es für essentiell wichtig für uns Politikerinnen und Politiker, dass wir bereit sind, in dieser Enquete-Kommission der Aufarbeitung hineinzugehen und zu lernen, dass auch diese Korruptionsmöglichkeiten auch nicht zukünftig passieren können. Das darf natürlich nicht sein. Und deshalb haben wir auch die Gerichte, die dafür zuständig sind. Und in dem Falle, wo Politiker, die vielleicht noch im Bundestag sitzen, die ich jetzt nicht kenne, die korrupt waren, die können angeklagt werden wie jeder andere. Also wir sind zwar immun, aber wenn der Verdacht ist, wird die Immunität aufgehoben. Und das wurde auch in der Vergangenheit auch so durchgeführt.
Herr Schütz, Sie haben einer Kollegin, die die Telefonanrufe immer entgegennimmt, gesagt, dass Sie vorwiegend in Schweden leben. Das ist ja ein interessanter Vergleich. Wie erleben Sie das dort?
Ja, es war viel freier. Und auch in den Medien wurde anders berichtet über das Virus. Also das war komplett anders als die deutsche Berichterstattung.
Und im Nachhinein, wie erleben Sie die Gesellschaft? Also wo Sie sagen, die deutsche Gesellschaft hat Ihrer Beobachtung nach Vertrauen in die Politik verloren. Wie erleben Sie das bei Ihren schwedischen Mitbürgern?
Na, natürlich nicht so groß. Okay. Also weil da wurden die ja nicht so stark reglementiert, also so stark eingeschränkt wie in Deutschland. Mhm. Und auch teilweise unbegründet. Also es gab ja viele Stimmen, die gesagt haben, die Maßnahmen sind zu hart, die wir hier hatten.
Interessante Beobachtung, Herr Schütz. Dankeschön.
Ja, bitte.
Herr Thiesen, Sie wollen sich gerade.
Wenn ich noch darf. Ich fand jetzt, Herr Schütz, die Beobachtung, Sie sagten das eben, dass auch vieles hochgespielt worden sei. Und das jetzt auch in Ihr Eindruck im Vergleich Schweden-Deutschland. Und ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, weil wir in der Retrospektive natürlich dann schlauer sind und tatsächlich vieles für unverhältnismäßig halten. Aber wenn wir uns versuchen, in die damalige Situation 2020 reinzuversetzen, was für Ängste es gab, was für Unwissen über Verbreitungswege und Ähnliches, da habe ich das tatsächlich wahrgenommen, dass es intensive Debatten gab. Haben Sie ja auch selbst gesagt. Es gab ja eben auch Gegenstimmen. Also, weil man sonst... Ja, und deshalb, also ich kann das verstehen und dass der Vertrauensverlust gefühlt groß ist und dass auch in der Kommunikation vieles nicht gut gelaufen ist. Das wird auch Teil einer Enquete-Kommission beispielsweise sein können. Aber wir müssen immer so ein bisschen aufpassen, aus der heutigen Retrospektive sozusagen zu vergessen, wie damals eben die Verhältnisse waren und daraus dann die Verhältnismäßigkeit abzuleiten. Da würde ich immer versuchen, dass wir uns versuchen, da sozusagen unser heutiges Wissen so ein bisschen in Frage zu stellen, um sozusagen der damaligen Zeit auch gerechter zu werden.
Ja, Kann ich Ihnen recht geben? Darf ich noch eine Sache sagen? Also für die Zukunft wünsche ich mir auf jeden Fall mehr Transparenz in der Politik, dass jeder Schritt, der da gegangen wird, nachverfolgbar für die Bevölkerung ist.
Ich glaube, Herr Schütz, damit sagen Sie einen Satz, den wir hier heute hoffentlich noch oft hören werden und der auch eingelöst wird. Dankeschön für Ihren Anruf. Heute geht's in unserem Gespräch um die Corona-Aufarbeitung. Zusammen mit dem gesundheitspolitischen Sprecher der FDP, Andrew Ullmann, und mit dem Medizinhistoriker Malte Thiessen und mit Ihnen 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer. Und gerade wurde ja beim letzten Hörer, Herrn Schröder, die Transparenz, der Ruf nach Transparenz angemahnt. Jetzt haben wir ja schon ein Stichwort gehört, nämlich die Protokolle des Robert-Koch-Institutes, die jetzt veröffentlicht worden sind. Herr Ullmann, haben Sie da schon reingeguckt?
In den Protokollen ja, natürlich. Und interessanterweise habe ich selbst ein Schreiben vom BMG erhalten, ob ich bereit wäre, meinen Namen zu entfernen.
Bundesministerium für Gesundheit?
Genau, richtig. Aber da habe ich dieses Schreiben erhalten, ob ich bereit wäre, meinen Namen zu entschwärzen im RKI-Protokoll. Offensichtlich bin ich dort auch zitiert worden. Ich war ja nie in der Regierungskommission. Aber hier wird ein Radiointerview offensichtlich von mir zitiert. Und natürlich werde ich dazu sagen. Und dazu habe ich jetzt 4 Wochen Zeit. Solange werde ich es natürlich nicht brauchen. Und ich gehe davon aus, dass sehr viele Menschen ein entsprechendes Schreiben erhalten haben. Und ich bin da guter Dinge, dass wir die Protokolle ziemlich entschwärzt auch demnächst zur Verfügung gestellt bekommen.
Und das trägt dann zur Transparenz bei?
Unbedingt. Ich denke, das ist sehr wichtig. Ich finde, Herr Schütz hatte ja gerade einen sehr wichtigen Punkt gemacht, dass wir offen und ehrlich diskutieren und auch klar machen, dass es nicht nur eine Meinung gibt. Es wurde ja immer in der Pandemie, um die Stärke der Politik zu zeigen, dass es immer eine Meinung gibt, korportiert. Das war keine gute Kommunikationsstrategie.
Und vielleicht auch, Entschuldigung, wenn ich noch ganz kurz darf. Also die RKI-Protokolle sind wirklich ein ganz wunderbares Beispiel. Also als Historiker muss man ja eigentlich immer so 30, 40 Jahre warten, bis man an sowas rankommt. Und wenn man, ich habe zum Beispiel mit Unterlagen der Stasi-Behörde gearbeitet, da wird auch geschwärzt. Und da kriegen Sie zum Teil dann 5, 6 Seiten durchgehend schwarz. Also das, was wir hier bei den RKI-Protokollen haben, ist wirklich, glaube ich, eine Grundlage für eine Aufarbeitung, die großartig ist. Und die paar Schwärzungen, ehrlich gesagt, sind aus Sicht des Historikers ist wirklich, naja, spielen keine große Rolle. Wir haben da eine großartige Möglichkeit. Ich glaube, es ist
Was eigentlich eine Möglichkeit? Was können wir da, das Verhältnis Wissenschaft-Politik oder was kriegen wir daraus?
Ich glaube, ja, das auch, genau. Also ich glaube, was fast noch wichtiger ist, ist das, was Herr Ullmann eben angesprochen hat. Wenn wir in die Protokolle blicken, aber auch in Parlamentsdebatten oder überhaupt in die Auseinandersetzung der Zeit, dann kriegen wir die 2 Ds mit, die heute verloren gehen, nämlich die Differenzen, also die unterschiedlichen Meinungen, Positionen, mit denen die miteinander ringen, was denn jetzt eigentlich Sache ist und was sich daraus ergibt. Das machen die RKI-Protokolle ja sehr sichtbar. Da wird ja tatsächlich, werden unterschiedliche Meinungen abgewogen. Da ist nicht eben die Standardmeinung, die sofort klar ist.
Und die andere wird totgemacht, wie es ja oft unterstellt wurde.
Nein, und das zeigen die RKI-Protokolle wirklich. Da wird ernsthaft und sehr intensiv gerungen, welche unterschiedlichen Positionen es gibt. Und das zweite D, das ist die Dynamik, die da deutlich wird in den Protokollen, nämlich, dass sich die Krisenwahrnehmung verändert und auch unser Erfahrungswissen ändert und dass sich deshalb die Maßnahmen auch geändert haben. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, diese 2 Ds im Blick zu behalten, Dynamik und Differenzen, um da nicht immer pauschal irgendwelche Urteile von wegen, ja, die haben uns alle hinters Licht geführt oder die Meinungen wurden unterdrückt oder ähnliches, mit solchen Positionen zu argumentieren.
Ich würde sogar, wenn ich darf, würde ich sogar noch ein weiteres D hineinsetzen wollen, und zwar die Daten. Datenlage. Die war ja auch sehr nicht nur dynamisch, sondern sie änderte sich regelmäßig und da waren ja zum Teil auch konträre Daten, die existiert haben.
Und ich würde jetzt gerne unter der 0800 2254 2254 unseren Hörer Thorsten Krause mit in die Runde nehmen. Herr Krause.
Hallo.
Denn ich glaube, Transparenz und ja, so die Differenzen während der Corona-Pandemie gehen Ihnen auch nahe. Also die möchten Sie.
Ja, die gehen mir immer noch nahe. Oder die werden sofort auch wieder wach, Erinnerungen aus dieser Zeit. Und auch, also was ich gerne sagen würde oder wo ich darauf hinweisen wollte, weil das auch schon angesprochen worden ist, die Enquete-Kommission zur Aufarbeitung. Das vielleicht mit einem konkreten Beispiel tatsächlich auch eins von vielen Beispielen aus dem konkreten Erleben, was Versagen auch in der Politik, und das ist in der Zukunft, Herr Ullmann sagt das, glaube ich, nicht nur der Blick in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft diesbezüglich auch besser anders gemacht werden kann, mit einem konkreten Beispiel vielleicht. Und zwar, da hat es 2022 eine Verordnung gegeben aus der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern. Ich muss dazu sagen, ich pendle von Berlin regelmäßig nach Mecklenburg-Vorpommern, nicht ganz so weit wie der Herr Schütz, mein Vorredner.
Nach Schweden, ja.
Wo ich mich in vielen Punkten durchaus anschließen kann. Aber ich habe es erlebt, zum Beispiel ein so absurdes Beispiel, dass Bürger zu einer bestimmten Zeit, das ist im Frühjahr gewesen, Bürger aus Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr in Baumärkte kamen, weil die geschlossen waren, pandemiebedingt, wohingegen Baumärkte in Brandenburg geöffnet blieben zu der Zeit. Ein ganz einfaches Beispiel.
Und das würden Bürger Sie gerne aufgearbeitet haben, diese unterschiedlichen Regelungen in
Bürger, den Bürger aus Mecklenburg-Vorpommern sind zu dieser Zeit in die grenznahen Gebiete, Baumärkte nach Brandenburg eingeströmt, da wo schon zuhauf die Brandenburger ihre Pflanzenpflänzchen für den Garten sich kaufen wollten. Und,
also es wurde das Gegenteil dann auch erreicht von dem, was man wollte.
Genau, Mecklenburger durften dann mit der Virenlast, die sie aus Brandenburg sich abgeholt haben, dann wieder zurückkehren. Wohingegen, wie gesagt, für bestimmte Zeiten, das sage ich selbst, weil ich davon auch betroffen war, nicht einreisen durfte, weil ich eben zum Beispiel nicht den ersten Wohnsitz im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern hatte. Es wurden auch zu Zeiten, weiß ich, Tagespendler ausgesperrt, als sie noch fahren durften, habe ich es erlebt und stelle damit auch auf eine Aussage, glaube ich, von Herrn Thies ab, der meint, dass Verhaltensweisen auch zutage traten in jener Zeit, die wir eigentlich für überkommen gehalten glaubten, dass Menschen, die ganz offensichtlich aus Berlin nach Usum oder überhaupt an die Ostseeküste als Tagespendler oder Touristen reisten, dort bespuckt und angefeindet wurden, wenn ganz offensichtlich war, dass sie nicht aus der Region kamen, weil sie in die Autos ein- oder ausstiegen.
Ja. Herr Krause, lassen Sie uns mal nachfragen. Mhm. Also diese, weil Ihnen liegt am Herzen, diese ganz unterschiedlichen Regelungen in den unterschiedlichen Bundesländern, die ja viele verwirrt haben und nicht nur verwirrt, verärgert, sondern die eben auch zu solchen Effekten geführt haben, wie Sie sie geschildert haben, Herr Ullmann. Ja. Sind die aufzuarbeiten mit einer Enquete-Kommission?
Selbstverständlich. Sie sind auch zum Teil bereits auch aufgearbeitet worden, welche Maßnahmen wirklich Effekte gezeigt haben, welche nicht. Es war auch damals auch von der Ratio her auch nachvollziehbar, dass wenn in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise eine niedrigere Inzidenz ist als in Oberbayern, dass man nicht die gleichen Maßnahmen ergreifen müsste, um da die Krankenhausbelastungen niedrig zu halten. Das war ja auch immer ein Ziel dieser Maßnahmen. Und es war auch klar, dass diese Maßnahmen auch nachevaluiert werden sollten und mussten. Problem war jedoch, und da bin ich ganz bei Herrn Krause, wir hatten ja sehr inhomogene und inkonsistente Regelwerke. Und das war natürlich Treibstoff für Misstrauen und Vertrauensverlust. Und diese Punkte dürfen sich meiner Meinung nach nicht wiederholen. Und was ich völlig fatal fand, ist, Ministerpräsidentenkonferenzen haben ja stattgefunden, die ja als Institutionen unserer Verfassung ja gar nicht existent sind, aber durchaus legitim sind, um Maßnahmen abzusprechen, aber dann immer wieder Landespräsidenten nach vorne gegangen sind, innerhalb von 24 Stunden haben gesagt, nee, wir sind größer, wir sind stärker, wir müssen noch ganz andere Maßnahmen ergreifen. Und auch diese Art der Politik sollte meines Erachtens dringend aufgearbeitet werden, damit
hier... Herr Ullmann, wenn Sie das so sagen, dann wirkt das so, als ob Sie sich das wünschen. Aber das muss man ja tatsächlich nicht nur wünschen, sondern was kann Politik jetzt machen, damit Herr Krause entsprochen wird, dass zukünftig das verhindert wird?
Ja, das ist ja...
Oder wie weit ist man da schon?
Ja, gar nicht weit, meines Erachtens. Wir haben die Maßnahmenaufarbeitung ja zum Teil ja gemacht. Da gab es ja auch schon einen Bericht einer entsprechenden Regierungskommission. Aber mir geht es ja darum, dass Entscheidungen, die Entscheidungswege, die dann getroffen werden, und das sagte ich ja anfangs der Sendung ja auch unsere föderalen Strukturen sind manchmal sehr hilfreich, aber auch manchmal sehr störend, wie wir hier gemeinsam einer Pandemie begegnen können. Und es geht denn hier in diesem Fall auch nicht nur um Deutschland, sondern auch europaweit.
Herr Krause, okay. Sie haben wichtige Themen angesprochen. Ich danke Ihnen ganz herzlich und würde gerne unsere Hörerin Manuela Mischka noch mal mit in die Runde nehmen. Sie haben ganz andere Dinge zu erzählen, Frau Mischka.
Ja, ich bin Chorsängerin und aus dieser Eigenschaft heraus haben wir ja auch relativ viel lernen können. Ich denke, man sollte man auch viel lernen fürs weitere Zusammenleben. Bevor ich da noch konkreter darauf eingehe, will ich aber noch einen Gedanken zu dem vorigen mit in die Runde nehmen. Mhm. Es wurde ja viel gesagt, Schulschließungen waren der größte Fehler, weil Kinder seien nicht die Treiber der Pandemie. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr gespannt auf die Aufarbeitung der RKI-Protokolle, weil ich verstehe diese Aussage überhaupt nicht. Jeder, der in seiner Familie irgendeine Art von Schulkind, Kindergartenkind hat, weiß, wie oft diese Familienmitglieder Erkältungsviren in die Familie schleppen und rundum dann sich anstecken und dann sind sie fertig und dann fängt das nächste an.
Ist nämlich ein interessanter Punkt, Frau Mischka, Sie sagen also Schulkinder nicht Treiber der Pandemie. Helm Ullmann, Sie als Mediziner, wie ist dieses gefühlte Missverhältnis? Was können Sie dazu sagen?
Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich am Anfang, als das losging, wussten wir vieles nicht. Da war ich sogar, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, sogar sehr dafür, dass die Kinder erstmal nicht in die Schule gehen. Aber die Länge, wie wir die Kinder ausgeschlossen haben, war nicht richtig. Und mit dem Wissen von heute hätte ich garantiert auch eine andere Meinung gehabt. Hintergrund war und ist die Geschichte, die Medizingeschichte. Deswegen ist es schön, dass der Thiesen da ist. Ja. Wir wissen ja, dass bei Pandemieausbrüchen erstmal die Jüngeren betroffen sind bei Influenza, bei der Grippeimpfung. Und da wurden sehr viele Parallelitäten gezogen und Ziel vieler Maßnahmen, das dürfen wir auch nicht aus dem Blick lassen. Wir wollten die Sterberate niedrig halten. Ich komme aus Würzburg, da gab es ja auch Pflegeheime, wo es sehr viele Todesfälle bei den älteren Menschen gab. Und der andere Punkt ist ja mindestens ja genauso wichtig, wie wir dann auch zukünftig damit umgehen. Und jetzt habe ich gerade
die konkrete Frage war jetzt aber tatsächlich, sind jetzt Kinder Schulen Pandemietreiber oder eben nicht? Weil Frau Krause
Nein, sie sind, Frau sie sind es nicht. Hat ja, das ist eindeutig nicht der Fall. Also gut, das kann man an dieser Stelle sagen, aber ich wollte nur darauf aufmerksam machen, die Ziele der Maßnahmen waren, Sterberate niedrig zu halten und die Belastung in den Krankenhäusern auch niedrig zu halten.
Frau Mischka, Sie wollten aber auch noch einen ganz anderen Punkt.
Dann hoffe ich doch, dass künftig keine Eltern mehr beklagen, ihre Kinder bringen ständig Erkältungen aus ihrer Kita oder aus ihrem Kita oder Schulumfeld mit, weil ich, wie gesagt, das ist das, was ja auch dazu geführt hat, und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Thema, Lüftungsverhalten. Wir haben ja gemerkt, dass die Schulen und auch manche Senatsverwaltungen, wenn ich da zu irgendwelchen Runden bin, eingeführt haben, Lüftungsmessgeräte in ihren Räumen aufzustellen, Luftfilter aufzustellen, was durchaus ja nicht nur gegen Coronaviren, sondern auch gegen alle möglichen anderen Viren hilft. Wir haben das als Chorsänger ja extrem zu spüren bekommen. Chorsingen war ja die gefährlichste Nebensache der Welt, weil wir haben natürlich mit unserem Gesang, mit unserem Atemausstoß die Viren ja bewusst noch in die Luft geblasen und da waren ja auch die Abstände am Anfang ganz besonders groß. Luftfiltergeräte waren quasi vorgeschrieben, vor allen Dingen Luftmessgeräte und die gibt es heute noch. Also ich kann es nur jedem empfehlen, der auch mal in größeren, engeren Räumen sitzt, vielleicht sich so ein Gerät mal mitzunehmen, gibt es im Baumarkt CO2-Messgeräte.
Also Sie behalten das bei, ja? Sie
ich haben behalte das bei, weil und dann, wenn ich merke, der Grenzwert von 800 ppm ist überschritten, das ist so ein Grenzwert, der da auch gesetzt wird, ab da ist die Luft so CO2 belastet, dass sie dann auch leichter die Viren von einem zum anderen trägt. Deswegen Frischluftzuführung kann das Infektionsrisiko minimieren. Und das sollte man, denke ich mal, in jedem Fall, also jede Erkältung, das muss nicht Corona Corona sein, obwohl es Corona übrigens immer noch gibt. Ja, es gibt immer noch Fälle bei uns im Chor, die dann auch ausfallen. Gott sei Dank, manche haben es jetzt wenigstens gelernt, dass sie, wenn sie erkältet sind, dann auch wegbleiben und nicht den anderen das Risiko zumuten. Wobei ich es für mich auch sagen muss, zu den Maßnahmen, die ich gelernt habe, ist, ich habe immer eine Maske dabei. Wenn ich merke, jemand ist erkältet, sitzt mir im Bus gegenüber oder was auch immer, dann setze ich sicherheitshalber meine Maske auf, weil ich möchte...
Weil sie sich nichts einfangen wollen.
Weil ich mich nichts einfangen möchte, weil ich mein nächstes Konzert in der Philharmonie am 19. Mai im Minister Solemnis nicht gefährden möchte.
Frau Mischka, dann drücken wir die Daumen, dass die Maske hilft und dass sie niemand ansteckt.
Was ich noch sagen wollte, ist Infektionsmittel. Man sollte wirklich, Desinfektionsmittel. Das haben wir gelernt, Desinfektionsmittel gelernt haben, dass man das eigentlich benutzt. Viele Restaurants bauen es leider mittlerweile wieder ab. Sie hatten es an ihren Eingängen stehen. Aber wie gesagt, wenn ich ins Restaurant gehe, bin vorher mit U- und S-Bahn und sonst was gefahren und dann wird mir Brot serviert. Und dann soll ich erstmal aufstehen, auf Toilette gehen, mir die Hände waschen. Das macht keiner. Und deswegen, dann ist wirklich das erste, der Griff zum Fläschchen, die Hände desinfiziert und dann ohne Risiko das leckere Brot verzehrt.
Würden Sie da zustimmen, Herr Uhlmann, also als Mediziner
Ich musste gerade hier grinsen, leider sind wir nicht im Fernsehen. Ich könnte Frau Mischka, ich bin ja selber, habe sehr viel Musik früher gemacht, leider heute gar nichts mehr, kann ich nachvollziehen. Das tat dem Musikerherzen ja weh, was in der Pandemie. Aber das sind ja die positiven Sachen, die nach der Pandemie jetzt hängen geblieben sind. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen, auch im Bundestag, Politiker, die ja sehr viel Händeschütteln haben, kleine Desinfektionsmittel, Fläschchen zur Hand. Und auch ich habe in meinem Büro nach wie vor auch ein CO2-Messgerät, weil man vergisst auch mal vernünftig zu lüften, weil einfach mit weniger Kohlendioxid im Raum kann man auch meistens auch ein wenig klarer denken und auch mit den Leuten sich auch unterhalten. Das sind also gute Fallouts sozusagen nach dieser Pandemie, finde ich eine wirklich tolle Sache. Und ich stimme auch Frau Mischke hundertprozentig zu, das ist schade, wenn das abgebaut wird. Es sind natürlich Mehrkosten, aber die sind dann pro Kunde im Centbereich. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich in den Bundestag kam, war ich der erste Abgeordnete und das war weit vor der Pandemie, der ein Desinfektionsgerät an der Wand montiert hatte, weil ich habe gesagt, ich habe so viele Kontakte, ich möchte nicht aus Versehen durch Schmierinfektion irgendwelche Viren übertragen, weil manchmal hat man schon die Viren, bevor man krank ist.
Ja, Frau Mischka, geben Sie den Leuten wieder die Hand oder machen Sie das auch nicht?
Also das hat sich wirklich auch Gott sei Dank, muss ich sagen, reduziert, weil wie gesagt, danach müsste ich dann auch fast regelmäßig zum Fläschchen greifen, sage ich mal so. Also ich denke schon, dass manche es gelernt haben, man kann darauf verzichten, es ist kein Akt und in anderen Kulturen ist es auch durchaus unüblich, dass man darauf dass man das nicht unbedingt braucht, um sehr eine Wertschätzung gegenüber dem Gegenüber auszudrücken. Also von daher denke ich mal, ein paar Sachen haben wir vielleicht gelernt und wir sollten sie nicht verlernen. Darauf kommt es mir eigentlich an.
Wie sieht es eigentlich mit Streit und Konflikt bei Ihnen im Chor aus? Da war man sich doch wahrscheinlich auch nicht immer einig. Haben Sie das gut überwunden?
In dem Falle, also die Chorsänger wussten um die Gefahr und die haben sich an alle Regeln gehalten. Ein bisschen lächerlich war dann natürlich zum Teil die Testpflicht, die bei uns noch bis zum, über das Maß hinaus ausgeübt wurde, aber aus der Erfahrung heraus, dass wir uns wirklich bei einem Fall ein Philharmoniekonzert von 80 auf 50 reduziert haben, weil sich in der Hauptprobe, weil wir dann plötzlich enger zusammenstanden mit Orchester gemeinsam im Raum waren, haben sich dann noch einige was eingefangen und haben es verbreitet. Und das hätte fast das Konzert zum Platzen gebracht. Also da ist das Risiko sehr viel höher und da gab es eigentlich keine Differenzen. Man wurde zum Teil um Impfen gerungen, auch in den Chören, wo es dann ja auch Ausschlüsse gab. Wer nicht geimpft war, durfte gar nicht mitsingen. Ja, das war es aber vereinzelt nur, muss ich sagen. Und ich sage immer, jeder muss sich selber schützen, dass die Prämisse bleibt. Und deswegen habe ich ja die Maske auch immer dabei für den Fall, dass ich den Eindruck habe, ich muss für meine Gesundheit sorgen, weil andere sich nicht darum scheren, ob sie Rücksicht nehmen sollten.
Interessante Punkte, die Sie angesprochen haben, Manuela Misch. Schönen Dank und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und natürlich, dass das mit dem Konzert klappt.
Danke.
Machen Sie es gut, Frau Mischka. Corona-Aufarbeitung, welche Lehren ziehen wir? Was mich interessieren würde, Herr Thiessen, noch kurz gesagt, aus der Vergangenheit hat man eigentlich ich glaube, dass sich das jetzt wahrscheinlich, doch, Frau Mischka sagte so Sachen, die sich zum Beispiel halten über eine Pandemie hinweg. Haben Sie da ein Beispiel, was sich aus anderen Pandemien auch gehalten hat? Also so ein kleines praktisches Beispiel?
Also was tatsächlich sich am meisten geändert hat, sind infrastrukturelle Maßnahmen. Also zum Beispiel die Wasserversorgung, die nach den Cholera-Epidemien im 19. Jahrhundert besser wird. Das sind so Dinge, die tatsächlich auf den zweiten Blick sehr wichtige Änderungen mit sich bringen, die jetzt nicht als unmittelbare Maßnahme sozusagen sofort klar werden. Und das muss man vielleicht generell sagen, in der Vergangenheit war man wirklich relativ hemdsärmlich unterwegs nach Pandemien. Da war man froh, wenn die Sache vorbei war. Man klopfte sich auf die Schulter, ist noch alles gut gegangen. Und also eine Aufarbeitung beispielsweise, wie wir sie jetzt gerade sehen, die ich auch wirklich deshalb großartig finde, auch die Fehlerkultur, die wir doch in der Politik bemerken, eine Bereitschaft tatsächlich, sich da sozusagen eine Diskussion zu stellen, alles das gab es früher so in dem Maße nicht. Also deshalb ist auch in der Beziehung Corona, glaube ich, etwas Einzigartiges.
Wir haben eine E-Mail bekommen von unserer Hörerin Julia Reis aus Hamburg, die uns schreibt, was ist geblieben von Corona. Mir ist eine schwere Erkrankung geblieben. Ich habe seit 2 Jahren Long-Covid. Wenn ich mich unter Leute begebe, schreibt sie unter anderem, trage ich natürlich eine Maske, um mich vor jeglichen Infekten zu schützen, nicht nur vor Corona. Sie können sich vorstellen, dass ich sauer werde, wenn die Leute sagen, Corona ist doch vorbei. Nein, für viele, viele tausend Long-Covid-Erkrankte ist das alles andere als vorbei. Geblieben ist für mich aber auch was Positives, eine Demut gegenüber dem Leben und die Gewissheit, dass es immer irgendwie weitergeht, schreibt Julia Reis und schickt uns herzliche Grüße. Ja, Long-Covid, Herr Uhlmann, ist natürlich tatsächlich geblieben. Wie zufrieden sind Sie da mit der Behandlung, mit der Beachtung von Long-Covid?
Ja, da muss man schon ein wenig unterscheiden. Die Ziele in den Corona-Maßnahmen waren ja nicht nur die Sterberate und niedrig zu halten und die Krankenhausaufnahmen niedrig zu halten. Damals war auch der Gedanke, Akutinfektion zu reduzieren. Aber welche Langzeitfolgen eine Covid-Infektion haben könnte, war völlig unbekannt. Man kannte postinfektiöse Syndrome, die jetzt zusammengefasst werden, jetzt auch Forschung auch betrieben wird. Nur ein Nachteil ist es, es gibt keine Lösung im Augenblick, keine echte kausale Therapie für die Menschen, die unter Long-Covid leiden. Das wird sicherlich von der medizinischen Forschung her leider noch ein wenig dauern. Nichtsdestotrotz müssen diese Menschen auch versorgt werden. Und das gehört natürlich auch dazu, welche Folgen einer Pandemie haben. Das ist etwas relativ Neues in der Medizin. Das ist weniger etwas Politisches. Nur die Politik ist natürlich verantwortlich, dass eine entsprechende gute Versorgung stattfindet. Aber die gute Versorgung kann nur dann stattfinden, wenn auch die medizinische Wissenschaft auch soweit ist, hier gute Versorgung auch darzustellen, außer unterstützende Therapie. Und da gibt es ja jetzt einige Studien, die angelaufen sind. Großes Forschungszentrum beispielsweise in Berlin an der Charité und auch andere Kliniken sind da jetzt aktiver dabei.
Und es ist vielleicht auch und es ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den Herr Uhlmann angesprochen hat und den Julia Reis anspricht, dass es eben auch für die gesellschaftliche Diskussion eine wichtige Dimension ist, nämlich nicht nur Vorsorge im Blick zu behalten, sondern Nachsorge. Die Pandemiebekämpfung steht immer sehr unter dem großen Schlagwort der Vorsorge, Präventionsmaßnahmen, auch deshalb, weil sich das politisch natürlich auch gut legitimieren lässt und ja auch gute Effekte bringt und damit eben dann auch Handlungsfähigkeit demonstriert. Was wir jetzt erleben, in der gesellschaftlichen Diskussion oft noch viel zu wenig, hat, glaube ich, Julia Reis recht, dass eben die Nachsorge, die Nachwirkungen auch in den Blick der Auseinandersetzung und auch der gesundheitsmedizinischen Maßnahmen jetzt geraten. Das ist auch relativ neu übrigens. Auch da, Nachsorge spielte keine Rolle in früheren Pandemien oder ganz selten, allenfalls noch bei AIDS. Und deshalb ist das, glaube ich, etwas, was auch Hoffnung stiften kann, aber wo eben natürlich noch viel mehr Aufwand betrieben werden muss, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren bei all den tollen Präventionsmaßnahmen, die wir haben, dass eben die Nachsorge genauso wichtig ist wie die Vorsorge, um auch gesellschaftlich da tatsächlich wieder besser aufeinander zuzukommen.
Sagt der Medizinhistoriker Malte Thiesen hier im Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt ist Günter Krause am Telefon. Herr Krause, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen hier aus Hamburg. Und ich würde gern nochmal auf diese Sache zurückkommen, wie ein Covid-Verlauf sich entwickeln konnte, beziehungsweise wie es bei mir selbst war. Ich habe ja als Ruheständler und zur vulnerablen Gruppe gehörend mit 74 besonderes Augenmerk darauf gehabt, also entsprechend geimpft zu werden und auch aus einem medizinischen Hilfsberuf kommend. und habe gedacht, also ich habe ja alles ergriffen, alles gemacht, was man tun konnte, Maske auf und Abstand halten und was weiß ich nicht alles, und habe es trotzdem bekommen. Und zwar genau am Ende der Pandemie, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, trotz fünfmaligen Impfens. Und habe also die Corona gehabt, ungefähr von Weihnachten letztes Jahr bis Silvester letztes Jahr. Und das fing akut an mit dreitägigem hohen Fieber. Und was aber gar nicht so schlimm war, ich hatte auch keinen Husten und nichts dabei, nur allgemeine Abgeschlagenheit und eine unglaubliche Schwäche.
Die jetzt leider ihre Telefonleitung ergriffen hat. Die sind rausgefallen. Vielleicht ruft Günter Krause nochmal an, um das zu Ende zu führen, weil es war ja jetzt ärgerlich, das nicht zu Ende zu hören, auch welche Schlüsse er da rausgezogen hat. Lese inzwischen mal die E-Mail von Bodo Weigert vor, der ein ganz anderes Thema aufmacht, nämlich sagt, die Corona-Pandemie war ein weltweites Phänomen mit überall mehr oder weniger drastischen Maßnahmen. Wird auch über den Tellerrand geschaut, ob und gegebenenfalls auch, wie eine Aufarbeitung in anderen Ländern derzeit läuft, fragt Bodo Weigert. Herr Ullmann?
Ja, also die Antwort ist relativ einfach zu beantworten. Ja, muss natürlich geschaut werden. Und auch, welche Konsequenzen die einzelnen Länder gezogen haben. Extrem war ja China, das haben wir alle noch in Erinnerung, wo Menschen schreiend aus den Hochhäusern sich beschwert haben oder demonstriert haben. Dann aber auf der anderen Seite, auch in England gibt es beispielsweise einen Untersuchungsausschuss, die auch untersucht, warum so viele Menschen verstorben sind. Und am Ende des Tages ist es auch ganz spannend zu sehen, dass Länder, die unabhängig von den Maßnahmen, die sie ergriffen haben, die Zahl der psychischen Störungen, gerade bei Kindern und Jugendlichen, überall angestiegen ist. Das heißt, nicht nur die Maßnahmen müssen angeschaut werden bei der Aufarbeitung, sondern auch die Infektion und die Folgen aus dieser Infektion selbst auch aus. Und auch natürlich auch die Informationen, die erhalten wollen. Wir haben ja auch eine Infodemie gehabt, wenn man so will.
Eine Infodemie?
Ja. Also sehr viele Informationen sind gekommen, die zum Teil unreflektiert rausgegangen sind. Das ist auch okay, kein Problem, aber das hat wahrscheinlich den einen oder anderen auch sicherlich überfordert oder auch gar noch schlimmer verunsichert.
Aber der Vergleich ist vielleicht, also Herr Ullmann, Sie haben ja vollkommen zu Recht schon auf erste Initiativen auch in anderen Staaten darauf hingewiesen. Das ist extrem wichtig, weil im Vergleich natürlich das Besondere oder auch das Typische dann eben umso deutlicher wird, klassische Methode. Aber was wir, glaube ich, nicht vergessen sollten, ist auch in der internationalen Dimension nicht nur zu gucken, wo lief es gut, wo lief es schlecht, sondern auch die Verflechtungen international in Blick zu nehmen. Und gerade die Entwicklung der WHO, die in der Corona-Pandemie ja auch zumindest ambivalent verlief. Und das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem. Auch übrigens, wenn wir bereit sein wollen für zukünftige Krisen, wie kriegen wir es hin, wieder auf der internationalen Dimension Gesundheitspolitik zu koordinieren, zu organisieren, den Austausch da zu garantieren? Das sind gerade momentan natürlich nicht unbedingt ermutigende Signale, wie das, und auch in der Corona-Pandemie nicht ermutigende Signale. Selbst innerhalb der EU, was da an Eigenwilligkeiten gepflegt wurde, zum Teil auch als Symbolpolitik, glaube ich, um sich natürlich im Vergleich dann auch als besonders kompetenter Staat zu demonstrieren.
Ja, und das ist halt ein wichtiger Punkt, wenn ich eingreifen darf, Frau Heise, oder wollten Sie?
Ich wollte einen Punkt da nochmal machen, dass es so interessant ist, also dass auf der einen Seite das internationale Zusammenspiel braucht, auf der anderen Seite natürlich auf die Regionen geschaut werden müssen, die ja sehr unterschiedlich einfach von den Gegebenheiten und auch von den Krankheitsverläufen waren. Also so das wollte ich nur nochmal ansprechen.
Ich würde gerne noch einen Aspekt auch eingehen, was der Herr Thiesen jetzt gerade gesagt hatte. Deshalb wird ja auch gerade mit verschiedenen Regierungen an einer Reform des Pandemievertrages gearbeitet von der WHO und auch die internationalen Gesundheitsvorschriften. Ich habe beispielsweise die chinesische Regierung explizit angegriffen im Bundestag, wo ich gesagt habe, ich hätte schnellere und bessere Informationen aus China erwartet zu Anfang der Pandemie, Ende 2019. Da gab es ja eher eine Verschwiegenheit von Seiten der chinesischen Staatsregierung. Und hier müssen wir auch nochmal schauen, was bedeutete das, als wir die Impfstoffe hatten. Da war jeder Staat auf sich selbst gestellt und sah zu, dass die Impfungen in den einzelnen Staaten stattfanden. Zum Beispiel auch Indien hatte dann gesagt, wir ja produzieren zwar, aber das werden jetzt einmal unsere eigenen Staatsbürger verhandelt, und die globale Süden ist völlig außer Acht gelassen worden. Und da müssen wir auch besser werden. Und das ist, glaube ich, auch bei den Politikerinnen und Politikern, die sich in der globalen Gesundheit auch tummeln und unterwegs sind, ein sehr wichtiger Punkt.
Internationalisierung, Regionalisierung dagegen. Regionalisierung ist nämlich das Thema unseres Hörers Bernhard Kunzendorf. Schönen guten Tag, Herr Kunzendorf.
Guten Morgen. Ich habe die Diskussion jetzt kurz die ganze Zeit mitverfolgt.
Ja.
Und ich würde gerne was zur Regionalisierung sagen. Ich wohne in Bayern und ich war damals sehr erfreut, dass Bayern hier nicht die gleichen Regelungen hatten wie die anderen Bundesländer. Und das Besondere dabei war, dass in Bayern in den einzelnen Landkreisen erhebliche Inzidenzwerte da waren. Passau ganz hoch und hier im Ostallgäu relativ niedrig. Und in der Sendung vor etwa 20 Minuten wurde stark kritisiert, dass es da eine Ministerpräsidentenkonferenz war, die entsprechende Richtlinien ausgearbeitet hat. Und da wurde teilweise noch gesagt, es sei verfassungswidrig. Das ist total falsch. Es ist so, alle Gesetze werden bei uns von den Ländern ausgeführt. Und der Bereich, der nicht einheitlich durch den Bund geregelt ist, durch Bundesgesetze wie Atomgesetze, der kann auch von den einzelnen Ländern in eigener Verantwortung, in einem gewissen Spielraum selbstständig geregelt und organisiert werden. Und es war gut, dass es eine Ministerpräsidentenkonferenz gab, die hier kooperiert hatte. Und diese Kooperation, sagt auch das ganze Verfassungsrecht, ist in Ordnung. Und so ist es eigentlich auch geschehen.
Mhm.
In dieser Zeit waren wir zum Beispiel mit dem Fahrrad im Bereich Saar und Mosel. Und da hatten wir das Problem aufgrund dieser Grenzbereiche, dass im Saarland es wieder ganz anders aussah als entlang der Mosel in Rheinland-Pfalz oder dann waren wir drüben in Luxemburg. Wir mussten uns da erkundigen, was dürfen wir jetzt und was nicht.
Und das fanden Sie aber gut oder fanden Sie das nicht gut?
Also in diesem kleinen Bundesland war es natürlich ein Problem. Für ganz Deutschland, für so ein großes Bundesland wie Bayern mit 13 Millionen Einwohnern oder für andere Länder ist es ja eigentlich eine gute Sache gewesen, weil man sehr individuell darauf eingehen konnte. Und wenn zum Beispiel, wie vorhin erwähnt wurde, Leute aus Mecklenburg-Vorpommern nach Brandenburg in Geschäfte gefahren sind, dann ist es auch rechtsmäßig und man kann ja nicht alles regeln und durch Vorschriften regeln. Was ich sagen wollte, war das, es wurde eigentlich jetzt bei der Aufbereitung zu wenig immer gesagt, dass die Bundesländer das Recht haben, das teilweise eigenständig regeln zu können und dass die Vorschriften nicht ganz identisch sein müssen oder die Begrenzungen nicht ganz identisch sein müssen. Und das will ich eigentlich zur Aufarbeitung dieser Corona-Krise klar sagen.
Herr Kunzendorf, Dankeschön. Herr Ullmann, Herr Thiesen, wollen Sie da noch
Ich würde gerne darauf antworten, weil ich glaube, dass Herr Kunzendorf etwas missverstanden hatte zu Anfang der Sendung, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, dass die Ministerpräsidentenkonferenz kein Verfassungsorgan ist. Ich habe nicht gesagt, dass sie verfassungswidrig ist, sondern ich habe sogar gesagt, ich hielt es sogar für wichtig, dass die koordinativ ihre Maßnahmen ihren Bundesländern untereinander absprechen. Was mich gestört hatte, und da Herr Kunzendorf wie ich auch in Bayern lebe, ist dann die Diskordanz, die dann am nächsten Tag stattfand, wo ausgerechnet aus Bayern wieder andere Maßnahmen kundgetan worden sind, was im Ministerpräsidentenkonferenz nicht vereinbart war. Und das hat eine Verunsicherung ausgelöst und habe auch explizit gesagt, die Regelwerke seien ja auch durchaus an Inzidenzwerten gekoppelt und es war ja sinnvoll zu unterscheiden, ob jemand, wo hohe Inzidenzen, ich hatte jetzt Oberbayern genannt, nicht Niederbayern, wo da die hohen Inzidenzen waren und in Schleswig-Holstein um Lockstufe niedriger Inzidenzen waren. Und deswegen ist das ja durchaus sinnvoll, aber das sollte man dann auch im Kontext einer Pandemie sehen, dass gewisse Maßnahmen nicht helfen wie Grenzschließungen, weil die Viren haben keine Pässe diesbezüglich und darauf muss man natürlich Acht geben. Und letztes Wort noch zu den Inzidenzen, da kommt jetzt der Wissenschaftler bei mir durch. Ich möchte nur daran erinnern, wie die Inzidenzen am Anfang der Pandemie berechnet worden sind. Und zwar mit Faxberichte, die dann zentral ausgewertet worden sind und mit einer gewissen Verzögerung publiziert wurde. Und deshalb haben wir schon in der Politik jetzt eine Konsequenz herausgezogen, dass der öffentliche Gesundheitsdienst gestärkt wurde und auch hier vor allem auch die Digitalisierung vorangetrieben wird.
Also, vielleicht ist, wenn ich noch kurz darf.
Positives zu vermelden, ja.
Also. Herr Thiesen, bitte. Noch kurz. Ich glaube, Herr Kunzendorf hat einen insgesamt einen sehr wichtigen Punkt und Herr Ullmann hat es eben nochmal stark gemacht, weil wir bei dieser Regionalisierung zwei Dinge unterscheiden müssen. Entschuldigung. Das eine ist, glaube ich, wir schimpfen ja immer gerne über den Föderalismus, über den Flickenteppich, aber und gerade in der Corona-Pandemie war das die Kritik ja groß, Mensch, ein globales Ereignis, das könnt ihr doch nicht jetzt hier auf Kreisebene handeln. Aber genau das ist tatsächlich effektiv, weil es uns davor schützt, mit dem Vorschlaghammer vorzugehen. Und tatsächlich, das hat der Ullmann stark gemacht, und Herr Kunzendorf, habe ich auch so verstanden, ist eine Regionalisierung eine Chance, die Akzeptanz eigentlich zu erhöhen, weil wir eben nicht überall die gleichen Maßnahmen einführen müssen. Und jetzt kommt aber die zweite Ebene, und das hatte auch Herr Krause davor von einer halben Stunde schon angesprochen. Das Problem ist, dass es eben schnell dazu dient, sich dann eben politisch zu profilieren. Herr Ullmann hat es eben auch schon angedeutet. Das ist mit den Grenzziehungen, mit diesen absurden Fällen von Grenzziehungen zum Teil besonders deutlich geworden. Und das sorgte für einen Vertrauensverlust. In Hamburg ist das Beispiel, dass Sonntagsspaziergänger im Mai 2020 dann an der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein zurückgewiesen wurden, während der Berufsverkehr in der Woche wunderbar Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Berufspendler hin und her brachte zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg. Also das sind genau dann die Probleme, die dann diese regionale Profilierung oder diese landespolitische Profilierung mit sich bringt. Und das ist, glaube ich, der Kern des Vertrauensverlustes.
Also regional, aber auf jeden Fall gegen den...
auch das Problem, das seit Jahren diskutiert wird, dass wir eine Reform des bundesstaatlichen Systems brauchen und größere Einheiten brauchen. Ich stimme von dem, was gesagt worden, vollkommen überein. Aber es kann nicht die Ursache sein, weil jetzt gewisse Schwierigkeiten aufgetreten sind. Vor allem wollte ich unbedingt noch hervorheben, wenn das eben so ist, dann muss auch eine bessere Information da sein und der Einzelbürger hat sich auch besser zu informieren. Ich fand das Ganze nicht als eine Katastrophe, sondern im Sinne der Regionalisierung fand ich es angemessen.
Also Regionalisierung gegen den großen Vorschlaghammer. Herr Kunzendorf, danke schön, dass Sie dieses Thema Regionalisierung nochmal so deutlich hervorgehoben haben. Ein schönes Wochenende wünsche ich und Herr Krause ist wieder da. Herr Krause.
Ja, ich hoffe, es klappt diesmal.
Ich hoffe auch, denn Sie haben uns von Ihrer Erkrankung erzählt. Und was sind da die Schlüsse daraus? Also was ist bei Ihnen da so quasi zurückgeblieben?
Ich wollte es gar nicht so vertiefen, aber immerhin habe ich doch den Schluss daraus gezogen. Zuerst war ich ziemlich verwundert, weil ich dachte, Mensch, das ist ja schon fast vorbei alles. Wieso kriegst du das denn überhaupt noch? Zumal du ja auch 5-mal geimpft worden bist. Mhm. Und dann habe ich das aber anders betrachtet, und das betrachte ich heute noch anders, dass ich mir sage, gerade weil ich 5-mal geimpft worden bin, habe ich es nur in so abgeschwächter Weise bekommen. Und darüber bin ich ganz froh. Denn ich bin auch verschiedenen Menschenmassen, sag ich mal, oder Ansammlungen ausgesetzt. Im Alltag bin ich ehrenamtlich tätig in unserer Kirchengemeinde. Mhm. Und auch in der Kirche haben wir natürlich Abstand gehalten, Maske auf und all so ein Zirkus. Aber erst nach ziemlichen Zögern. Also alle waren gar nicht so bereit, das sich darauf einzulassen. Und ich hatte zwischendurch einmal einen morgendlichen Kirchencafé besucht. Wie gesagt, kurz vor Weihnachten letztes Jahr. Und wurde auch gelüftet und alles. Wir saßen da mit 12 Personen zusammen. Und einen Tag später kriegte ich also das. Ich habe dem zunächst gar nichts beigemessen. Habe gedacht, naja, ist ein bisschen starke Grippe. Habe dann aber doch einen Test gemacht und der war positiv. Mhm. Und ein paar Tage später wieder positiv. Habe dann aber gar keine weiteren Maßnahmen ergriffen, weil ich keine weitere Symptomatik hatte. Nur eine unglaubliche Schwäche. Und die verließ mich erst nach rund 10 Tagen. Mhm. Und da habe ich gedacht, guck, es hatte also doch so ein bisschen Spuren hinterlassen. Und den Schluss daraus habe ich für mich selbst gezogen. Ich trage Maske auch weiterhin. Allerdings nicht jeden Tag und nicht überall, sondern vornehmlich zu bestimmten Stoßzeiten in den U-Bahnen und Bussen, wo also wirklich die Menschen sich drängen. Und da halte ich es für angemessen. Und ich habe auch einige Leute beobachtet oder vereinzelt, die das ebenso machen. Genauso halte ich es auch, wenn ich in den Supermarkt einkaufen gehe, dass ich mich da auch nicht unnötigen Gefahren aussetze und halte das durchaus für angemessen. Und ich muss auch sagen, wenn man rückwirkend betrachtet, welche Maßnahmen ergriffen wurden seitens Wissenschaftlern und Medizinern oder Politikern, dann hat das natürlich alles so einen ziemlichen chaotischen Verlauf genommen, war aber doch im Einzelfall dann hat sich das stabilisiert und wurde durchorganisiert. Und ich war begeistert, muss ich sagen, dass dieses türkische Ehepaar den Impfstoff entwickelt und gefunden hat. Denen gehört also heute noch der Nobelpreis verliehen, nach meiner Ansicht. Und einige Wissenschaftler, auch hier aus dem Kreise der Universitätsklinik in Eppendorf, die haben sich auch sehr verdienstvoll gemacht. Natürlich Politikern, wenn man jetzt Herrn Spahn betrachtet oder andere drumherum, dass diese ganzen Maskenskandale entstanden sind, das ist natürlich auch skandalös. Viel schlimmer halte ich die Tatsache, dass man also gefährdeten Leuten wie Menschen, die auf der Straße sind und die kein Geld haben und die sich irgendwie durchs Leben schlagen, dass denen praktisch keine kostenlosen Masken zugänglich gemacht wurden.
Da rechnen Sie was ganz Wichtiges an, Herr Krause. Sie haben viele Punkte angesprochen. Ich habe jetzt schon verschiedene Stichworte mir notiert, aber da möchte ich jetzt doch nochmal drauf eingehen, weil Sie gerade diese Sozialungleichheit ansprechen, richtig, die ungleichen Lasten. Ich glaube, Herr Thiesen, damit haben Sie sich auch besonders befasst, mit den ungleichen Auswirkungen. Also die einen konnten es bequem aushalten, die anderen, weil sie vielleicht auch privilegiert waren, die anderen haben es überhaupt nicht aushalten können, weil sie ganz anders oder eben auf der Straße leben sogar und überhaupt sich nicht schützen konnten. Was lernen Sie daraus, aus dieser Beobachtung?
Ja, also Herr Günter Krause, wir haben davor Thorsten Krause, deshalb muss ich den Vornamen mit sagen. Günter Krause hat da, glaube ich, einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen. Pandemien gelten ja immer schnell als große Gleichmacher, weil ja alle gleich betroffen sind, so scheint es. Und auch schon in historischer Perspektive, aber auch Corona hat deutlich gemacht, dass das ja mitnichten der Fall ist. Dass natürlich der soziale Kontext sowohl die Betroffenheit von dem Virus selbst oder die Gefahr, die das Infektionsrisiko sozusagen erhöht, als auch, dass die Folgen der Eindämmungsmaßnahmen sozial ganz unterschiedlich durchschlagen. Und das scheint mir ein Problem zu sein, weil wir das gerade zu Beginn der Pandemie zu wenig im Blick hatten. Gerade die Solidaritätsappelle waren in dieser Hinsicht ausgesprochen unsolidarisch, weil sich Menschen eben in unterschiedlichen Situationen nicht unbedingt solidarisch verhalten konnten, weil sie beispielsweise eben kein Auto hatten, auf das sie ausweichen konnten, weil die Wohnungen zu klein waren, um da in Quarantäne zu gehen oder ähnliches. Das heißt, wir müssen tatsächlich die soziale Ungleichheit ganz stark im Blick behalten, um dann entsprechend dann Maßnahmen auch abzufedern. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch gerade jetzt für die gesellschaftliche Akzeptanz von Maßnahmen wichtig ist. Beispielsweise auch die Schulschließung. Ich glaube, die Schulschließungen an sich sind ja hoch kontrovers diskutiert. Aber auch da macht das natürlich einen ganz gravierenden Unterschied. Deshalb sollten wir nicht von den Kindern oder den Jugendlichen sprechen, weil es sind viele Kinder und Jugendliche, glaube ich, relativ gut durchgekommen mit entsprechenden Ausstattungen, zum Beispiel mit Computern und Druckern zu Hause. Das ist aber nicht in vielen Familien der Fall, nur um ein, zwei Beispiele dafür zu bringen.
Aber selbst da kann es ganz schwierig geworden sein. Habe ich jetzt eine E-Mail, die ich gerne vorlesen möchte. Vorher möchte ich Herrn Krause mich bedanken für Ihren Anruf, auch für den zweimaligen, und Ihnen ein schönes Wochenende wünschen.
Ja, gerne. Herzlichen Dank auch Ihnen.
Tschüss. Boris Antoff hat uns nämlich geschrieben, weil Sie gerade Jugendliche angesprochen haben. Ich habe die Pandemie als Jugendlicher erlebt, schreibt er. Und mich haben die Lockdowns negativ geprägt. Den ersten Lockdown kann ich schon nachvollziehen, aber der zweite Lockdown, welcher gefühlt auch ein Dauerlockdown war, der hat mich negativ beeinflusst. Dadurch, dass alles geschlossen war und kein gesellschaftliches Leben möglich war und einfach auch nur Aufgaben online bekommen konnte, konnten bzw. mussten sehr viele in meinem Alter nur das Handy und andere elektronische Sachen nutzen. Dadurch ist teilweise eine sehr starke Abhängigkeit entstanden, die mich heute vor allem in der Freizeit oder zu Hause noch sehr stark in der Konzentration stört. Ich kann heute kaum noch meine Finger vom Handy lassen. Ich fand auch den Umgang mit anderen Meinungen sehr befremdlich, schreibt unser junger Hörer Boris Antoff. Zum Beispiel nennt er da Joshua Kimmich, den Fußballer, die STIKO, alles dicht machen. Mit freundlichen Grüßen schließt er. Also auch das, darüber sollten wir vielleicht nachdenken, obwohl eben vielleicht gut ausgestatteten Jugendlichen, was da zurückgeblieben ist. Corona hat uns lange Zeit in Atem gehalten und viele von uns immer noch. Corona-Aufarbeitung ist deswegen aber trotzdem nötig, auch in Familien, Freundeskreisen, Arbeitsstellen vielleicht. Wie hat sich auch Ihre Haltung im Laufe der Zeit verändert? Diesen Fragen gehen wir nach, zusammen mit Andro Ullmann und mit Malte Thiesen. Wir hatte ich die E-Mail vorgelesen von Boris Antoff, und Herr Thiesen, Sie würden da gerne noch mal drauf eingehen, wie also Pandemie als Jugendlicher erlebt, quasi handyabhängig geworden und Umgang mit anderen Meinungen.
Also ich glaube, erst einmal ist es total großartig, dass Boris Antoff sich meldet, weil wir viel zu viel über Jugendliche und Kinder reden und zu wenig wirklich deren Positionen hören, auch wenn es da Studien ja Gott sei Dank gibt jetzt mittlerweile. Und diese eigenen Eindrücke sind, glaube ich, wichtig. Und zwei Punkte, also die Digitalisierung, da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich kann tatsächlich dieses Problem dieser Abhängigkeit von digitalen Medien, das will ich gar nicht relativieren, das kann ich sehr gut verstehen. Und ich bin nur nicht so ganz sicher, ob wir Corona nicht im Rückblick jetzt zu sehr zu dem Auslöser, zu dem Großproblem machen. Ich glaube, dass Corona eher als Motor, als Katalysator zu verstehen ist. Und gerade bei der Digitalisierung ist das, glaube ich, relativ, wird das deutlich, wie stark Corona Dinge, die sozusagen vorher natürlich schon angelegt waren, sozusagen verstärkt hat. Und das
kann
ist das,
aber
was,
positiv
glaube ich,
sein, oder?
Ja, positiv. Also bei der Arbeit zum Beispiel, dass wir viele Videokonferenzen mittlerweile vieles erledigen, was man da nicht mehr vor Ort machen muss. Das hat auch große Vorteile. Aber es hat eben diese Ambivalenz, die Boris Anthoff, glaube ich, gut beschreibt. Ich bin nur unsicher, ob ich sozusagen immer alles auf Corona dann schieben würde oder ob wir da nicht noch langfristiger gucken müssen, welche Strukturen liegen dahinter, damit wir das auch nicht aus dem Blick verlieren, auch gerade bei der Aufarbeitung, dass wir nicht sozusagen alles immer nur an Corona festmachen, sondern da den Blick weiten. Ja. Und der Umgang mit anderen Meinungen, Herr Ullmann kann, glaube ich, da noch sehr viel mehr auch aus eigener leidvoller Erfahrung wahrscheinlich sagen, ist vielleicht gerade auch zum Beispiel beim Thema Impfen natürlich ein Riesenproblem gewesen. Und auch da vielleicht auch zur Beruhigung, die historische Perspektive, das war nun tatsächlich immer schon so. Mit der ersten Impfung gab es auch schon die ersten Impfgegner. Die Impfdebatten 1874 im Reichstag, da wurde die erste Impfpflicht in Deutschland eingeführt, die sind wirklich nahezu 1:1 wie die Debatten, die wir jetzt 2021 hatten.
Aber würde es da nicht helfen, Herr Ullmann, die Frage an Sie, wenn wir auch ganz klar Impfschäden und so weiter benennen und da tatsächlich also auch Transparenz walten lassen?
Ja, absolut. Und unter uns, es gibt ja bereits diese Transparenz. Es ist ja erst nicht seit der Corona-Impfstoffentwicklung. Es gibt zig andere Impfstoffe und jeder Arzt oder jede Ärztin ist ja nicht verpflichtet, Nebenwirkungen zu melden. Das geht online relativ einfach. Früher war das auch per Fax. Da ist die Ärzteschaft als solches verpflichtet. Also ich habe als Arzt und auch gerade als Infektiologe ja nie behauptet, dass Impfstoffe nebenwirkungsfrei sind. Im Gegenteil, in den Vorlesungen, die ich immer gehalten habe, habe ich gesagt, Impfstoffe, die keine Nebenwirkungen haben, also jetzt Gliederschmerzen, Armschwere und so weiter, diese klassischen Reaktionen durchaus gewünscht sind, weil es immunologische Reaktionen sind. Aber es gibt auch Langzeitschäden. Ich erinnere daran, dass ein Impfstoff ja auch durchaus Thrombosen entwickeln lassen können. Das ist alles, was man offen auch diskutieren muss. Und jede Maßnahme und auch in diesem Fall auch jede medizinische Maßnahme hat das Potenz, auch Nebenwirkungen zu haben. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und das hat auch der Boris Anthoff ja auch hineingebracht. Die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, haben auch soziale, gesellschaftliche Nebenwirkungen.
Da habe ich noch eine E-Mail und auch eine Hörerin, die ich gleich dran nehmen möchte. Heike Ruppender hat uns geschrieben, was jetzt gerade die Folgen angeht, wie wir jetzt damit umgehen, fragt sie uns. Wir verdrängen die Zeit, weil sie so traumatisch war. Wir sind eine vierköpfige Familie, älteste Tochter schon erwachsen ausgezogen. Die jüngere Tochter war 2020 11 Jahre alt. Fazit: Es war Folter, die Kinder nicht rauszulassen und die Familien so zu isolieren. Was den Kindern angetan wurde, ist ohne Worte. Mein Kind kann das selbst noch gar nicht ermessen. Für sie war das normal, in Anführungsstrichen. Sie wird es gewiss erst in 20, 30 Jahren ermessen können, was diese Isolation für Folgen für sie hatte. Und Isolation ist auch das Thema von Ina Lenke. Schönen guten Tag, Frau Lenke.
Ja, guten Tag.
Isolation aber anderer Personen.
Ja, das ist richtig. Der Personenkreis sind Senioren, die in Pflegeheimen leben, Die Regionalisierung sehe ich sehr negativ, weil Hamburg sehr, sehr lange auf diese Einschränkungen gepocht hat. Und das ungleiche Aushalten, also diese soziale Ungleichheit, gilt auch für Menschen in stationären Einrichtungen, denn die Digitalisierung ist da sehr schwach. Mein Mann, der wohnt seit 2021 in einem Pflegeheim in Hamburg auf einer Demenzstation. Die Isolation, die war so groß, dass die Bewohner vereinsamten. Und ich konnte mit meinem Mann oftmals nur per Telefon ihn kontaktieren. Von Gesicht zu Gesicht wäre das bei dieser Demenzerkrankung viel besser gewesen. Und er hätte das Gefühl gehabt, dass ich ihn besuche. Der zweite Punkt ist, dass ich sehr erbost bin, dass der Senat in der letzten Phase der Corona-Zeit von mir als Angehörige jeden Tag einen tagesaktuellen Test wollte, während seit Monaten die Pflegekräfte nur dreimal in der Woche einen Corona-Test vorweisen mussten. Und als ich das schriftlich machte, hat der Hamburger Senat die Verantwortung auf den Bund geschoben. Ich bin jetzt fertig, ich bin jetzt Fazit. Das ist äußerst wichtig, die Corona-Aufarbeitung. Und besonders wichtig ist es in den Zeiten von Corona und auch in den Jetzt-Zeiten, dass WLAN in allen Pflegeheimen notwendig ist. Denn die Arbeitswelt wird immer internationaler und der Kontakt zu den Bewohnern muss erhalten bleiben, damit die Menschen nicht vereinsamen.
Also zwei Dinge, dass wir auch wirklich etwas daraus ziehen, also lernen auf dieser praktischen Ebene, WLAN nennen Sie da. Ja. Aber das andere Fazit ist ja ungleich schmerzhafter eigentlich, was Sie gezogen haben. Ne? Also was würden Sie sich eigentlich konkret wünschen, dass so etwas nicht wieder passiert?
Ich würde mir wünschen, dass die sogenannten vulnerablen Gruppen, dazu gehört, glaube ich, dann auch mein Mann, nicht überbeschützt werden. Mhm. Und dass WLAN in allen Pflegeheimen durchgesetzt wird, auch gesetzlich. Wenn das freiwillig nicht passiert, dann, ich glaube, in Hamburg sind nur ein Drittel der Pflegeheime für Angehörige digitalisiert. Da gab es mal irgendwelche Zuschüsse, die sind aber wohl jetzt ausgelaufen. Also meines Erachtens muss es gesetzt werden, dass WLAN in Pflegeheimen notwendig ist und erforderlich ist, damit die Verwandten, die nicht jeden Tag ihre Angehörigen besuchen können, dass sie die Möglichkeit haben, weiterhin Kontakt aufzubauen. Und ich bin 76, ich bin so ein bisschen digital unterwegs. Und in den nächsten 10 Jahren werden Menschen in Altenheimen leben, die dann abgeschnitten sind, wenn es da kein WLAN gibt.
Hoffen wir mal, dass in den nächsten 10 Jahren sich da doch eine ganze Menge tut, oder Herr Ullmann?
Ja, ich bin da sehr optimistisch, dass sich was tut. Aber was Frau Linke beschreibt, ist in vielen Familien passiert, auch in meiner eigenen Familie, auch im Freundeskreis, wie die Isolierung und die Einsamkeit von betroffenen älteren Menschen, aber übrigens auch jüngere Menschen, aber hier jetzt in diesem Falle ältere Menschen waren. Und ich kann mich noch gut an meinen besten Freund erinnern, der sich bei seinem sterbenden Vater nicht verabschieden durfte, obwohl er auch selber Arzt ist auf der Intensivstation. Und ich denke, da müssen wir wirklich einiges aufarbeiten. Und eine Lehre wäre, waren die Maßnahmen, die wir alle getroffen haben, wirklich verhältnismäßig? Und wie war dann die differenzierte Politberatung? Ich denke, das ist ja. etwas, was wichtig wäre. Nicht jeder ist Naturwissenschaftler, nicht jeder ist Mediziner oder gar geschweige denn Epidemiologe oder Modellierer. Da sind natürlich zukünftig bessere Maßnahmen zu ergreifen und dass diese traurigen Situationen auch zukünftig zu vermeiden ist. Wir dürfen nicht vergessen, wir Menschen sind soziale Wesen und wir brauchen Zuwendung in jeder Form.
Frau Lenke, danke, dass Sie das Thema angesprochen haben.
Danke Ihnen.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und Thema Aufarbeitung. Christine Dannenberg hat eine Frage zum Thema Aufarbeitung. Frau Dannenberg, bitte.
Ja, hallo.
Schönen guten Tag.
Guten Tag. Also erstmal finde ich gut, dass das jetzt Thema ist mit der Aufarbeitung. Und ich habe da, mir kam da so eine Frage, weil die Protokolle des RKI jetzt ja veröffentlicht werden. Und vielleicht ist sie sehr naiv, dass ich dachte, wieso wird überhaupt etwas geschwärzt, wenn es doch alles transparent sein soll?
Herr Ullmann?
Ja, Frau Dannenberg, ich finde die Frage sehr gut und auch sehr wichtig. Die Schwärzung fand deswegen statt, weil Datenschutzbedingungen erfüllt werden mussten. Da sind Menschen zitiert worden, von denen sie es nicht wussten. Zum Beispiel, ich wusste nicht, dass ich selber auch zitiert worden bin. Und diese Menschen werden jetzt gefragt, ob sie bereit sind, mit Klarnamen dort auch zu erscheinen. Ich werde mein Einverständnis geben, weil im Schreiben habe ich das gestern gekriegt. Und das war eigentlich der Grund. Und Sie haben völlig recht. Diese Transparenz und sagen, wir schaffen Transparenz und da ist eine Schwärzung, öffnet Tür und Tor für Verschwörungstheorien. Und das dürfen wir uns einfach nicht leisten.
Ja, das wäre gut. Ja, genau. Je mehr transparent, desto besser. Was natürlich nicht immer so einfach ist, das weiß ich. Ja. Aber es ist wichtig.
Also Ihre Frage ist beantwortet worden.
Ja, und eine Frage oder eine Anmerkung vielleicht noch. Also dieser Schüler, der geschrieben hat, der sprach ja von diesem, dass verschiedene Meinungen, also manche Meinungen wurden ja sofort gekappt von verschiedenen Seiten. Und ich habe eben auch mitbekommen von einem Arzt, der nicht sehr weit von mir weg wohnt. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, ist egal. Jedenfalls, da kam wirklich eine Mannschaft der Polizei in seine Praxis, hat seinen Computer mitgenommen und so. Also das ist ein Beispiel für doch sehr drastisches Vorgehen teilweise. Wird denn sowas auch aufgearbeitet?
Wobei man da natürlich jetzt genauere Zusammenhänge wissen müsste, was das für ein Polizeieinsatz ist. Aber wir können ja mal davon generalisieren, Herr Uhlmann, vielleicht auch an Sie die Frage, auch polizeiliche Maßnahmen beispielsweise, kann ich mich erinnern, dass jetzt ja gerade von politischer Seite hier, von der SPD-Seite her auch angeregt wird, ob man nicht bestimmte Verfahren jetzt dann doch einstellt, wenn beispielsweise ein Schüler in Berlin mit 5 Personen statt mit 6 Personen statt mit 5 erlaubten oder so ähnlich war die Zahl, durch den Park gegangen ist und angehalten wurde. Herr Uhlmann, werden solche Maßnahmen nochmal jetzt nachverfolgt beziehungsweise vielleicht auch dann außer Kraft gesetzt, wenn da noch weiter Verfolgung geschehen sollte?
Wir müssen bedenken, dass wir ein Rechtsstaat sind und polizeiliche Maßnahmen ja nicht willkürliche Maßnahmen sind, sondern sollten eigentlich immer auf den Rechtsstaat begründen können. Wenn jetzt Gerichtsverfahren anhängig sind bezüglich Nicht-Einhaltung von Gesetzen, sollte man tatsächlich überlegen, inwiefern diese heute noch Gültigkeit besitzen. Wir haben es ja jetzt gerade akut, das ist ein ganz anderes Thema, aber bei der Cannabis-Gesetzgebung, diejenigen, die wegen Cannabis-Missbrauch oder Tragen von Cannabis verurteilt worden sind oder noch im Verfahren sind, dass da eine gewisse Amnestie ausgetragen werden, ist als ein klassisches Beispiel. Und deswegen wäre es sicherlich auch noch ein Punkt zu überlegen, wie weit die Enquete-Kommission hier hilfreich sein kann, weil die Enquete-Kommission wird ja Handlungsempfehlungen dann aussprechen. Und hier halte ich es da durchaus für sinnvolle, die Maßnahmen, die in meinen persönlichen Augen nicht verhältnismäßig waren, hier auch mit einer Amnestie voranzutreiben.
Ja. Frau Dannenberg, danke schön für Ihre Fragen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Danke gleichfalls.
Sie sind im Deutschlandfunk Kultur. Mitten in der Corona-Aufarbeitung befinden wir uns. Am Telefon begrüße ich Nils Knoke. Herr Knoke.
Einen schönen Tag. Aus Dichterfelde Grüße in die Runde.
Ja, was ist denn?
Ja, ich hätte 2 Aspekte, wenn ich darf. Also der erste Aspekt, der mir besonders wichtig ist, möchte vielleicht Herr Dr. Uhlmann auch etwas zu sagen. Wir hatten ja verschiedene Aspekte, verschiedene Gruppen, die betroffen waren. Ich denke da an die Alten- und Pflegeheime oder die Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen, Schüler zum Beispiel. Hatten wir auch sehr bedrückende Schicksale gehört heute. Mir ist zu kurz gekommen die Menschen mit Handicap.
Die Menschen mit Handicap. Herr Knoke, ich würde gerne darüber sprechen. Und dürfte ich Sie bitten, dass wir das auf den einen Aspekt, weil wir noch andere Hörer haben, aber ich möchte gerne einen. Ja? Also, Menschen mit Handicap, Herr Uhlmann, sind zu wenig beachtet worden, sagt Herr Knoke.
Er hat leider recht und es ist eigentlich auch beschämend. Wir begreifen manchmal nicht in unserer Gesellschaft, wie divers wir sind in vielen Bereichen. Wir haben ja gerade auch von den Obdachlosen gesprochen, die unsere Gesellschaft
soziale sind. Ungleichheit, genau.
Ja, soziale Ungleichheiten, die existieren. Die Problematik ist sehr groß. Und ich finde, das gehört auch zur Aufarbeitung dazu, was wir daraus lernen können, zukünftig auch besser zu machen. Denn auch die Menschen mit Handicap, es gab verschiedene Qualitäten von Handicap, das ist mir ja schon sehr bewusst. Aber ich glaube, diese Teil unserer Gesellschaft haben wir sehr vernachlässigt. Und das ist mir auch sehr peinlich.
Herr Knoke, haben Sie das Gefühl, dass da jetzt darüber nachgedacht wird, dass jetzt im Nachgang sozusagen da auch geguckt wird, wie kann man das beim nächsten Mal anders machen?
Meinen Sie jetzt generell über die verschiedenen Gruppen oder speziell über meine Gruppe?
Also Sie haben die Menschen mit Handicap angesprochen.
Ja, genau. Das ist eine gute Frage. Das kann ich so nicht beurteilen. Ich bin da relativ medienaffin, aber das kann ich im Moment so gar nicht sagen.
Also hören Sie noch zu selten.
Ja, finde ich schon. Einen Aspekt darf ich zum Beispiel eben auch ansprechen vielleicht. Also ich habe ein körperliches Handicap und halte mich aber täglich fit in Form von Fitnessstudio und 2-mal die Woche Physiotherapie. So, was war jetzt los? Natürlich war während der Corona-Zeit natürlich die Fitnessstudios geschlossen. Es gibt aber medizinische Einrichtungen, medizinische Trainingstherapie. Da bin ich zu meinem Neurologen gegangen und der sagte nur, Herr Knoche, ich verstehe Sie, aber ich kann Ihnen das nicht verordnen. Das sieht der Verordnungskatalog Ihrer Krankenkasse nicht vor. Ja, zack. Also, da war ich ganz schön baff, ja.
Herr Knucke, das ging sogar weiter mit Reha-Kliniken. Ältere Menschen vor allem oder auch überhaupt Menschen, die in die Rehabilitation mussten, haben nicht die adäquate Rehabilitationsmaßnahmen erhalten, die sie notwendigerweise sind. Wir haben zum Teil vergessen, dass Erkrankungen ja auch weitergegangen sind. Also da haben Sie schon völlig recht, dass hier in dem Bereich auch diese Aspekte gar keine Berücksichtigung gefunden haben.
Also umso mehr bin ich froh, Herr Knucke, dass Sie Ihre Stimme erhoben haben, hier jetzt das nochmal einzubringen, also die Menschen mit Handicap zu betonen. Wir haben noch ganz viele Hörer, die zu einem anderen Thema was sagen wollen. Das würde ich gerne noch kurz mit in den Schluss der Sendung reinnehmen, Herr Knucke. Seien Sie?
Ja, natürlich. Ich wollte nur Herrn Dr. Ullmann nochmal ganz herzlichen Dank sagen, dass Sie diesen Aspekt nochmal so verständnisvoll aufgenommen haben.
Danke.
Dank hören wir gerne.
Auf Wiederhören.
Kritik hören wir auch gerne. Herr Knucke, Dankeschön. Und zwar möchte ich unsere Hörerin Christa Feucht noch in die Sendung mit reinnehmen, denn sie spricht ein Thema an, Long-Covid, was jetzt, wie ich am Telefon sehe, viele Hörer noch bewegt. Frau Feucht.
Ja, guten Morgen. Meine beiden Töchter sind leider mit dem Long-Covid immer wieder befallen. Jetzt meine jüngere Tochter wieder. Husten, 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 hört nicht auf, ist bei der Stadtverwaltung Stadt Stuttgart beschäftigt. Mein Enkel, husten, husten, Durchfall, musste eine Woche in die eine Nacht in der Klinik verbringen. Meine andere Tochter lebt in der Pfalz, ist auch im Schuldienst tätig. Genau dasselbe, wenn ich mit ihr telefoniere, sie kann kaum reden. Meine Frage, was ich mir wünsche, dass dieses Long-Covid auch mal anerkannt wird von den Ärzten, dass der Schaden durch die Impfungen, dreimal geimpft, alle hatten auch Corona, also trotz der Impfung und alles, es ist, wie es ist, sage ich, aber ich wünsche mir, dass das aufgearbeitet wird, was da falsch lief mit den ganzen Verordnungen, mit den Impfungen. Also ich persönlich bin wirklich traurig darüber, dass das alles so gekommen ist. Die Gesellschaft ist und ist auseinandergebrochen und ich habe so für mich selbst das Gefühl, es ist immer noch so, wenn ich sage, ja, aber im Bekanntenkreis, im Lesekreis und so sage, meine beiden Töchter haben Long-Covid, ja, das ist ja nicht so schlimm und so. Und daraus höre ich, dass,
dann
ja.
Dann lassen Sie uns am Schluss der Sendung diese Frage tatsächlich auch mal nochmal beantworten. Herr Ullmann, vielleicht auch Herr Thiesen, die Long-Covid, wie viel wird da im Moment, vielleicht wiederholen Sie es auch nochmal, was Sie gerade gesagt haben, medizinische Forschung und die Anerkennung von Long-Covid, wie weit sind wir da?
Also bezüglich der Anerkennung von Long-Covid, ich glaube, das ist mit Verlaub nicht die richtige Fragestellung, sondern das Wissen in der Ärzteschaft ist noch zu gering, weil einfach noch zu geringes Wissen existiert darüber. Und da sind jetzt sehr spezialisierte Ambulanzen und Kliniken vorhanden. Man sagt immer nicht genug, da stimme ich auch völlig zu. Aber wir sind, also die Medizinerinnen und Mediziner sind jetzt dabei, das auch besser werden zu lassen. Und da sind hier auch von bundesseitig her auch einiges Geld in die Forschung jetzt getrieben worden. Man muss aber auch gleichzeitig sagen, dadurch wird es nicht schneller, wenn man jetzt noch mehr Geld gibt, sondern wir warten jetzt auch auf Ergebnisse, wie es weitergeht. Und die Thematik der Impfschäden ist eine andere als Long-Covid. Das ist diese Post-Vac-Problematik, wo da auch natürlich viel auch untersucht wird und auch vieles transparent gemacht werden muss. Aber wird ja auch bereits einiges unternommen.
Also vor allem auch Schulung der Ärzteschaft, Frau Feucht. Dankeschön für Ihren
Den
Anruf hier an dieser Stelle. Ja. Ich möchte gerne schließen unsere Sendung mit, vielleicht haben Sie jeder eine Idee, Herr Ullmann, Herr Thiesen, wenn wir auf das, was wir erreicht haben, vielleicht auch nochmal blicken, Herr Ullmann, erreicht während der Pandemie und worauf wir jetzt vielleicht auch aufbauen können.
Also man muss auch die positiven Aspekte dieser Pandemie betrachten und da stelle ich fest, dass ein Bewusstsein existiert über gesamtgesellschaftliche Gesundheit, hier auch ein anderer Punkt der öffentlichen Gesundheitsdienste, wie wichtig ist. Wir haben es erlebt, dass Digitalisierung jetzt im Arbeitsleben einfacher von der Hand geht. Wir haben einen Sprung gemacht mit einer neuen Klasse von Impfstoffen, die auch zukünftig vielleicht sogar in der Krebsmedizin Anwendung finden kann. Und auch dieses Bewusstsein werden von Folgeschäden ist ja etwas ganz Wichtiges, auch was Neues in der Infektionsmedizin, außer bei HIV und anderen ähnlichen Erkrankungen. Das ist nicht nur positiv, aber dass da jetzt hier auch wahrgenommen wird und nicht als Einzelfälle betrachtet wird. Und ich denke, das sind ja durchaus zusammen betrachtet auch mal positive, wichtige Punkte,
haben
die
Sie
wir auch für die Zukunft
noch
machen.
Etwas beizusteuern?
Vielleicht nur ganz kurz das Positive unserer Diskussion heute, dass wir 4 Ds gesammelt haben, die Aufarbeitung helfen. Nämlich, wir müssen bei der Aufarbeitung die Dynamik der Pandemie berücksichtigen, die sich ständig veränderte, die Differenzen der Positionen auch in den Blick nehmen. Es gab nicht die eine Meinung, die Datenlage, die sich verändert hat, Herr Ullmann nochmal eingebracht. Und viertens jetzt auch die Diversität von Gesellschaft, damit wir eben die soziale Ungleichheit, die Pandemie mit sich bringen, beim nächsten Mal auch im Blick behalten. Das heißt, 4 Ds als Grundlage der zukünftigen Aufarbeitung, das ist doch schon mal was, oder?
Also besser hätten wir es gar nicht zusammenfassen können. Malte Thiessen, Medizinhistoriker, bringt die 4 Ds an den Schluss der Sendung. Viel besser als die 3 Gs, die wir kannten. Enno Ullmann, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP, vielen Dank. Und vielen, vielen Dank den vielen Hörerinnen und Hörern, die sich mit E-Mails und mit dem per Telefon beteiligt haben und uns hier auch Dank haben zukommen lassen. LKM zum Beispiel bedankt sich für die kompetenten und zuvorkommenden Gäste. Das gebe ich gern am Schluss der Sendung noch weiter.